12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.
Ahoi, stillgestanden an Deck. Hier ist euer Frachtschiff der Raumfahrt-News. Hier ist euer Kapitän Frank. Hallo Frank.
Hallo Christopher, und der Lotse. Und wir wissen ja, der Lotse ist für alles verantwortlich.
Ja genau, und jetzt lass mal hier die Zigaretten rüberwachsen.
Ach ja, die Weltgeschichte ist diese Woche sehr lustig gewesen, ja.
Ich bin sehr froh, dass wir jetzt wieder andere Krisen haben, über die man sich unterhalten kann, neben der einen Krise, die ständig ist.
Ja, und ich finde insofern auch, sind wir ja eigentlich der Bagger, der Schiff der Raumfahrt, ne?
Genau, wir sind der Bagger der guten Laune gegen das Frachtschiff der Pandemie. Und ja, die letzte Folge war ja dezent kontroverser diskutiert und sowohl in der Sendung als auch außerhalb der Sendung. Und wir haben wirklich einen Rekord aufgestellt mit den meisten Kommentaren, die wir bekommen haben. Und es waren durchaus sehr interessante, hilfreiche, spannende und auch nette Kommentare. Also wir haben eine sehr schöne Kommentarkultur, finde ich. Und das kann gerne so weitergehen. Und damit wir euch motivieren, liebe Hörenden, dass ihr weiterhin Kommentare schreibt, werden wir jetzt auch natürlich auf diese Kommentare eingehen. Also es ist quasi ein Geben und Nehmen hier. Und wir beginnen mit dem ersten Kommentar, das von Christoph reinkam. Er meldete einen technischen Fehler bei uns, denn er hat das Problem, dass bei seinem Auto in der Entertainment-Software seit zwei Folgen, wenn er unseren Podcast anhören möchte, dass wiederholbar und reproduzierbar die Bluetooth-Verbindung abbricht und das genau bei unserem Podcast immer passiert und er sich nicht erklären kann, warum. Wir haben nichts verändert, wir haben keinen geheimen Bluetooth-Code, keinen Kill-Switch eingebaut, dass man unseren Podcast nur über Kabel hören kann. Aber ich denke,
Das war die ESA.
Die ESA hat die Kabel vertauscht.
genau.
Aber ich habe mir gedacht, wir sprechen das mal hier an. Vielleicht gibt es ja andere Hörende, die ein ähnliches Problem haben oder hatten und ihr könnt euch da connecten, am besten nicht über Bluetooth. Und könnt ihr euch austauschen, ob ihr den Fehler gemeinsam finden könnt. Ich weiß es leider nicht. Bei mir im Auto habe ich kein Bluetooth, da machen wir noch alles mit Kabel. Und deswegen kann ich dir da nicht weiterhelfen.
Bei mir ist noch schlimmer, ich brauche einen kleinen UKW-Sender, um überhaupt irgendwie ein Interface zu diesem Radio zu haben.
Nee, da haben wir bei unserem Opel Karl haben wir schon das Upgrade bezahlt, dass man auch ein USB-Kabel irgendwo reinstecken darf.
Ja, das Ding ist uralt, das kommt von 2006. Das ist so dieses Loch, als Kassetten gerade nicht mehr angesagt waren, irgendwie Auxiliary noch nicht da war und irgendwie USB und sonst was sowieso nicht. Und dann hast du irgendwie ein Problem, weil du kannst höchstens CDs reinstecken und für CDs gibt es kein Planko-Dingens, wo du dann irgendwo eine Klinke dran stecken kannst.
Ja, wir haben tatsächlich die Kassetten was voraus, weil bei den Kassetten kannst du noch diese Fake-Kassette mit Klinkenkabel benutzen. Das geht bei CDs nicht mehr. Aber vielleicht brennst du dir einfach in Zukunft deine Podcasts auf CD.
Ja, und ich kann die sogar auf im MP3-Format brennen und sicherlich auch WMA und dann kann das Ding, weil das so fortschrittlich ist, das auch abspielen.
Erstaunlich.
Ja, das war 2006, so kurz vor dem iPhone.
Mhm. Ja, das nächste Kommentar kam von unserem Hörer Hori, der ja auch schon des Längeren dabei ist als Fan dieses Podcasts. Er geht nochmal auf unsere Diskussion ein mit der Kolonisierung des Mondes und er glaubt dadurch, dass ja der Mond, sagen wir im Vergleich zum Mars, noch relativ nah an der Erde ist, wird es keine East Indian Company auf dem Mond geben und es wird immer noch sehr viel unter nationalem Einfluss stehen und auch die ersten Mondstationen wird wahrscheinlich alles ähnlich ablaufen wie auf der ISS und wahrscheinlich werden wir da noch einen Schritt drüber machen müssen, bevor wir dann zur kapitalistischen Superhölle kommen.
Ja, wie gesagt, das Ganze, wir haben da ja diesen Science-Fiction-Kniff angewendet, dass wir gesagt haben, naja, mal angenommen, es kommt dazu, dass der Mond kolonialisiert wird.
Ja.
Allzu viele realistische Gründe gibt es dafür ja nicht. Von daher, mal schauen.
Ja, genau. Er geht dann auch noch ein auf unsere Diskussion von Perseverance und stellt sich die Frage, ob die Doppelmission bei der USA nicht funktioniert hat, ähnlich halt wie bei den Chinesen, weil die einfach nicht genügend Plutonium haben, wo ich aber der Meinung bin, dass sie jetzt die letzten Jahre auch wieder verstärkt angefangen haben, Plutonium für ihre Atombatterien zu produzieren.
Ja, also sollte eigentlich wieder da sein. Ja, kann ich dazu nicht, viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe nicht die genaue Timeline, ich habe nicht das genaue Plutonium-Inventar der NASA im Kopf, wann, wie viel, wofür da war und schon vergeben war und so weiter. Weil es gibt ja so ab und zu noch ein paar Missionen so Richtung Jupiter und so, was geplant war. Und da will man sicherlich auch ein bisschen Vorrat gehabt haben. Aber inzwischen sollte sich das etwas entspannt haben, weil irgendwie ein paar hundert Gramm pro Jahr produzieren sie ja wieder. Ist ja ein relativ kompliziertes Verfahren, das, über das wir mit Sicherheit schon mal gesprochen haben. Bei Gelegenheit machen wir das auch gerne nochmal. Mhm.
Genau, und er merkt dann nochmal an, und ich finde hier auch ganz richtig, dass ja eine zweite Mission die gleichen Personalkosten hinter sich zieht, weil die Leute müssen auch weiter bezahlt werden, was wahrscheinlich natürlich auch die Kosten für eine kopierte Mission in die Höhe treiben wird und gleichzeitig diese Anspannung im Kontrollzentrum, die du ja quasi als Metapher genommen hast in deinem Artikel, Frank, für dieses automatische Klatschen, dass das natürlich alles echt ist, also dass da Leute sehr viele Jahre darauf hingearbeitet haben und die natürlich wissen, dass das denen alles hops gehen kann innerhalb dieser 7 Minutes of Hell. Und ich vermute auch, wenn ich deinen Artikel so interpretiert habe, geht es dir ja gar nicht so sehr um die Leute, die im Kontrollzentrum sitzen, sondern eher drumherum.
Nee, es geht mehr darum, dass die Gesamtsituation etwas merkwürdig ist, weil einfach die Missionsplanung so schlecht ist. Mhm. Einfach so das große Ganze ist das Problem, dass es überhaupt dazu kommt, dass man so eine Anspannung hat, dass man sowas verlieren könnte und dass dann so ein riesengroßer Verlust ist. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Das hat ja auch Gründe, dass das so eine große Anspannung ist, einfach weil der Verlust dann so groß wäre. Und wenn man einfach mehr Missionen hätte, dann ist halt ärgerlich, dass sowas verloren geht. Ich meine, guck dir SpaceX an und das Starship. Oh, wieder was explodiert. Na gut, das nächste wird schon bereit.
Ja.
Okay, bei Mars wäre immer so, hast ja immer diesen 2-Jahres-Verzug und so, bis der Mars mal wieder da ist. Okay, also eine gewisse Fallhöhe ist da immer da, aber so extrem, wie es zurzeit ist, das ist ein Problem der Organisation der NASA und nicht der Tatsache, dass man zum Mars fliegen muss.
Genau, und meint ja auch als Kontrapunkt, sag ich mal, für eine gute Mission kann man Pluto-Sonde Horizon nehmen, wo wir auch beide große Fan von waren, weil das war im Budget, im Zeitrahmen alles drin und war eine sehr erfolgreiche Mission, sehr spannend und also dass es auch ein Positivbeispiel gibt.
Ja, es gibt durchaus einige ziemlich gute Beispiele. Ich glaube, das Erdbeobachtungsprogramm der ESA ist auch gar nicht mal übel. Das Problem ist halt nur, gerade die richtig großen Dinger sind halt die, wo es die größten Überschreitungen gibt. Und weil die halt so groß sind, sind diese Überschreitungen dann halt auch gleich mal riesig. Mhm. Und wenn dann halt so eine Mission mal eben 1 Milliarde mehr kostet als geplant, dann gehen dann halt irgendwo anders mal so 2 große Missionen hops. Und das ist halt das Problem.
Verstehe.
Und von James Webb Teleskop mal ganz schweigen. Ne? Ich meine, das war ja auch mal für 3 Milliarden oder so geplant. Also da geht mal eben so in Jahresbudget der ESA hops, was so 6-7 Milliarden oder so sind, die da halt an reinen Kostenüberschreitungen sind. Dafür hätte man ein ganzes Programm, eine ganze Baureihe von Weltraumteleskopen bauen können, die halt dann vielleicht nicht 6,5 Meter, aber vielleicht so 4 Meter groß gewesen wären. Und wenn man davon dann eine ganze Flotte hat, dann kann man damit richtig viel machen und im Zweifelsfall auch mehr als mit James Webb Teleskop.
Ja, also sagen wir so, es war nicht alles schlecht bei der NASA.
Es ist nirgendwo alles schlecht, das war noch nicht mehr in der DDR alles schlecht, aber wenn die schlechten Dinge so schlecht sind, dass sie den ganzen Rest mit sich reißen, dann nützt das halt auch nichts.
Also da kann New Horizons noch so geil sein, meinst du? Das bringt dann auch nichts mehr.
Ja, dieses Jahr steht ja noch Capstone an. Die kleine Mondmission, die so Vorbereitung ist, weil die NASA würde gerne mal ein bisschen Erfahrung sammeln im Umgang mit dem Orbit, mit dem Mondorbit, wo der Lunar Gateway sein soll.
Mhm.
Und da schicken sie halt schon mal eine Mission voran und das wollen sie mit der Elektron-Rakete machen und dann kann die mal zeigen, dass sie auch zum Mond fliegen kann, zusammen mit der Photon-Oberstufe. Und das finde ich eigentlich eine sehr gute Idee. Ich bin auch gespannt, was dann an der Photon-Oberstufe noch gebaut wird, weil die Capstone-Mission an sich ist nicht so furchtbar interessant. Aber ich denke schon, dass Peter Beck da noch ein paar nette Kameras verbauen wird und Ähnliches.
Ja, dann werden wir auf jeden Fall uns mal fest vornehmen, über die zu berichten und da auch mal was Positives drüber zu verlieren. Dann ganz zum Schluss hatte Hori noch eine Buchempfehlung, nämlich von Anne Leckie, Ancillary Justice. Und lustigerweise, ohne dass ich das Kommentar vorher gelesen hatte, habe ich mit dem Buch erst neulich angefangen. Ich finde es leider ein bisschen kompliziert. Ich höre ja Hörbücher meistens zum Einschlafen und das eignet sich überhaupt nicht dazu. Ich schaue mal, dass ich das zu anderer Gelegenheit weiterhören werde. Bietet sich leider gerade nicht so oft. Aber es ist auf jeden Fall eine Buchreihe, es gibt ja drei Bücher davon, die schon sehr, sehr lange auf meiner Leseliste steht und die ich jetzt mal in Angriff nehmen werde. Und hat das auch explizit vorgeschlagen, weil es weder eine Utopie ist, noch eine Dystopie, die dort erzählt wird, sondern einfach eine Geschichte, die so in der Mitte steht und halt gute und schlechte Aspekte einer Gesellschaft aufzeigt.
Ja, mal schauen, ob ich mal irgendwie Lust und Zeit dazu habe. Mhm.
Dann kommen wir zu Nikik, ein Hörer, eine Hörerin, der sich durch anscheinend mehrere Folgen gerade durchhört, weil es kamen gleich drei Kommentare von Nikik zu verschiedenen Folgen. Zu der neuesten steht hier, dass Nikik der Idee, dass die Idee, dass immer alles schlecht im Kapitalismus ist, findet Nikik nicht so geil, sondern sagt, man muss halt schauen, dass der Kapitalismus auch natürlich seine positiven Aspekte hatte, wo ich jetzt mal, Frank, deinen Kommentar zum letzten Kommentar kopieren würde und sagen würde, naja, die positiven Aspekte werden meiner Ansicht, und das ist jetzt natürlich meine persönliche Ansicht, nicht gegenüber der negativen Aspekte aufgewogen. Also das bedeutet, auch wenn es positive Sachen im Kapitalismus gibt, gibt es immer noch sehr, sehr viele negative Sachen, Klimawärmung, globale Ungerechtigkeit, die dagegen stehen.
Ja, ich glaube, das Problem ist in dem Fall eher so der Neoliberalismus sozusagen, der ja sich mehr oder weniger zum Ziel gesetzt hat, den Liberalismus, den man schon mal hatte, nämlich Ende des 19. Jahrhunderts wiederherzustellen, in dem praktisch Leute, die viel Geld haben, tun und lassen können, was sie wollen, was wir durchaus so beobachten können, und der Staat minimalen Einfluss darauf hat und irgendwie bloß so die Bevölkerung irgendwie ruhig hält. Was irgendwie so damals die Ideologie war, viktorianisches Zeitalter, insbesondere Großbritannien, auch USA, war alles nicht so schön. Da gab es nicht ohne Grund größere Verwerfungen in den Gesellschaften, auch außerhalb der Kolonien, im Inneren wie im Äußeren. Und das ist mehr oder weniger die Gesellschaft, die als das große Tolle sehen. Wir haben ja durchaus eine ganze Reihe von regressiven politischen Ideologien heutzutage, die sich irgendwelche vergangenen Denkmodelle zurückwünschen, und das ist halt eines davon. Ich finde die auch nicht toll. Aber so prinzipiell, dass man privatwirtschaftlich einiges sehr viel besser machen kann als staatlich komplett organisiert, stimmt natürlich komplett. Allerdings hat die Regierung eines Staates dann durchaus noch Aufgaben und Verantwortung, denen sie zurzeit nicht wirklich nachkommen. Und ich glaube, wir sehen das gerade sehr, sehr deutlich.
Finde ich eine gute Aussage. Nikik schreibt auch, ich vertraue der Firma Stadt ein Mars-Mond-Basis, die tatsächlich die Chance haben, so einen zu machen und Leute dahin zu bringen. Es geht hier auch, Nikik, wahrscheinlich eher darum, dass der Pessimismus vielleicht nicht der beste Weg ist, um die Zukunft zu planen, und dass man nicht immer von der Dystopie ausgehen sollte als Baseline. Oder ich auch selber, bin ich da ganz frei hintendiere.
Ja, ich versuche das mit der Dystopie ein bisschen wegzulassen. Wir werden auch am Ende der Sendung nochmal darauf zurückkommen.
Ja.
Was so, auch gerade was Mars angeht und so, werden wir nochmal drüber reden.
Bleibt dran. Nur eine Werbung, dann geht's weiter. Nein. Nikik hat auch zu Folge 103 kommentiert. Das war unser Jahresrückblick für 2020. Ja. Da geht's darum, dass er weniger auf die Anzahl der Launches schauen würde, sondern auf die Anzahl Kilogramm pro Orbit oder Kilogramm zum Orbit, weil da SpaceX nochmal viel besser dasteht, als das sie jetzt tun.
Das stimmt auch komplett. Ich glaube, was war es, die Hälfte oder drei Viertel? Irgendwie, es war irgendwie absurd viel. Drei Viertel der gesamten Masse, die letztes Jahr gestartet wurden, war von SpaceX. Man sollte ein bisschen vorsichtiger sein, weil das ist natürlich alles in niedrigen Erdorbit. In höheren Erdorbits müsste man dann ja schon zumindest einen Teil von der Masse und dem Treibstoff der oberen Raketenstufe mit einrechnen, um das vergleichen zu können. Aber es stimmt natürlich. Also was SpaceX mit der Falcon 900 macht, ist schon ganz ordentlich. Allein schon wegen Startfrequenz und weil es eine sehr große Rakete ist. Ich meine, Falcon 9 hat so ungefähr, ich glaube, 80% der Nutzlast einer Ariane 5 oder so. Also wenn man Falcon 9 von Französisch-Guyana aus starten würde, hätte sie sowas wie 9,5 Tonnen Nutzlast in GTO oder 9 Tonnen Nutzlast, ich weiß es nicht. Und Ariane 5 hat halt 11 Tonnen oder so. Mhm. Also durchaus ähnliche Größenordnung. Und wenn so ein Ding dann halt 20, 25 Mal startet, dann sieht das entsprechend aus.
Ja, also das werden wir vielleicht dann nächstes Jahr uns nochmal genauer anschauen in unserem Jahresrückblick. Wir referenzieren ja immer ein Dokument, was von einem Space-Twitterer hier Planet und dann irgendwie so eine Zahl heißt, glaube ich, der Typ auf Twitter, der quasi das zusammengestellt hat, diese Zahlen, und vielleicht werden wir das Dokument nächstes Jahr wieder zu Rate ziehen und dann auch mal vergleichen, wie sich das jetzt entwickelt hat.
Ja. Und Nikik hat außerdem noch gesagt, dass wir irgendwie bei dem NASA-Budget uns etwas schlecht ausgedrückt haben. Er weist darauf hin, dass das Budget hochging in den letzten Jahren. Das stimmt, aber wenn man auf die Inflation guckt, dann ist es letzten Endes doch flach.
Genau, also da habe ich mir auch gefragt, okay, geht vielleicht NASA-Budget doch hoch. Ich habe mir dann, es gibt ja den Wikipedia-Artikel Budget of NASA, und da ist das einerseits in Nominal Dollars angegeben, und da ist es tatsächlich so, dass die Zahlen hier hochgehen. Also wir haben jetzt hier 2018, 20, 21, 22 Millionen, also oder was ist das?
Milliarden.
Also es sieht so aus, als würde es jedes Jahr so um 1 Milliarde US-Dollar hochgehen. Aber daneben steht auch Prozent of Federal Budget, und das geht dramatisch zurück. Also wir waren hier Anfang der 2000er noch bei 0,75%, sind jetzt bei 0,48%. Das hat sich jetzt auch die letzten Jahre so auf etwa 0,49% eingependelt. Wenn man sich das mal vergleicht mit, sagen wir mal, 1900, wo war denn hier der Peak? 66 waren es 4,41%. Und bis Anfang der 2000er immer so fast 1% des Federal Budgets. Und was ich auch sehr spannend finde, wenn man das nivelliert auf 2019 Constant Dollars, also das bedeutet, man macht einen Inflationsausgleich auf 2019, also passt alles auf den Wert von 2019 an, dann sieht man hier ganz eindeutig, dass etwa seit ja, tatsächlich Anfang der 2000er, also seit dem hier Constellations Program, die Zahl so um 20 Milliarden US-Dollar stagniert. Wir hatten mal 19 Milliarden, wir haben jetzt 21 Milliarden, hängt wahrscheinlich auch immer an der Inflation dran. Aber wenn man sich diese beiden Zahlen anschaut, dann sieht es einfach so aus, dass das NASA-Budget seit etwa 20 Jahren gleich bleibt und das, während man eine neue Mondmission entwickeln möchte, also eine menschliche Mondmission. Und wir hatten, als
dafür
wir...
Dafür ist ja das Space Shuttle weggefallen und der Aufbau der ISS. Also das ist das Geld, was jetzt in das Mondprogramm reinfließt und zufälligerweise in die gleichen Taschen, in die gleichen Firmen, die auch schon das Space Shuttle gebaut haben.
Und wenn man sich einfach das mal vergleicht mit den Budgets von, sagen wir mal, 58 bis 73, also so zum Apollo-Programm, da haben wir auch sehr starke Schwankungen. Also es geht dann sehr stark hoch, es geht dann auch sehr stark wieder runter. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir hatten noch mal, als wir über den IRC gesprochen hatten in einer der letzten Folgen, diesen Vortrag, wo sich jemand mal wirklich ganz genau angeschaut hat, wie viel Apollo tatsächlich gekostet hat. Und er festgestellt hat, naja, so ein Moonshot-Programm braucht zu gewissen Zeiten sehr, sehr viel Geld und zu gewissen anderen Zeiten eher weniger Geld. Und das ist tatsächlich so, das meiste Geld hat die NASA nicht 1969 bis 73 gebraucht oder 71 oder 72, wo sie tatsächlich zum Mond geflogen sind, sondern eher Mitte der
66 oder so.
Genau.
Wo sie so halt bis 66, wo halt alles gebaut wurde und entwickelt wurde und naja, das Zeug, das man dann entwickelt und gebaut, das man entwickelt hat, dann noch zu bauen und zu starten, ist dann nicht mehr das ganz große Ding. Und zum Schluss hatte man ja noch 3 Raketen übrig, die man einfach noch nicht gestartet hat, obwohl es wirklich kein sehr großer Betrag war, aber in Anbetracht dessen, dass man in Vietnam ziemlich viel Geld ausgegeben hat, wollte man das der Optik wegen, nicht so sehr des Geldes wegen, dann halt auch nicht mehr tun.
Genau. Und das haben wir jetzt eben genau nicht, sondern es bleibt halt flach. Und das erklärt auch so ein bisschen die schleppende Entwicklung vom was das heißt jetzt, Artemis-Programm. Weil einfach das Geld nicht zur richtigen Zeit kommt und man das nicht so einfach aufsplitten kann, sondern irgendwann braucht man halt einen großen Batzen Geld, um mal über den Berg zu kommen.
Ja, so, ein Fan guckt das Gleiche, was ich geguckt habe letztes Wochenende. Ich war wie gebannt vor einem Videostream von einem gewissen Vulkan, der zum Kochen von zum Braten von Würstchen eingeladen hat in Island. Sehr schön. Großer Spaß für die ganze Familie. Ein echter Kuschelvulkan. Und er fragt, wie kann man Druck auf die ESA ausüben? Ich bin da sehr gespalten. Ich bin da insofern sehr gespalten, weil man müsste das Ganze natürlich über die Öffentlichkeit machen, so groß wie es geht. Aber das Problem ist, dass die Raumfahrt allgemein doch so unbekannt ist, dass wenn man über viele Leute Druck ausüben möchte, dann doch auch sehr viele Spinner zum Zuge kommen, die nicht unbedingt viel von der Raumfahrt wissen und ist schwierig. Also ich sehe da beide Seiten, die da, dass es notwendig ist und dass es jetzt auch irgendwie nicht die beste Aussage ist zu sagen, ja, die Leute sind zu blöd, um das zu machen. Ich weiß, das ist jetzt keine sehr gute Aussage, die ich hier treffe. Aber Leute sind halt sehr leicht zu beeinflussen, gerade was Raumfahrttechnik und sowas angeht. Ich tue mich da gerade mit tatsächlichen Empfehlungen sehr schwer. Raketenpartei, übrigens auch nicht so toll.
Ja, das ist halt das Schwierige, weil ich sag mal so, die letzten 2 Wochen haben dann doch auch mein Vertrauen in den politischen Prozess an sich ein bisschen erschüttert, weswegen ich jetzt auch keine positive Antwort auf diese Frage habe.
Ja, lasst uns mal noch ein bisschen drüber nachdenken, bevor wir die
Raketenpartei gründen.
Genau. Ja. Das erfordert viel Planung. Bevor wir dann in unserem Volcano Lair das Parteiprogramm schreiben und dann die Weltherrschaft übernehmen.
Apropos Volcano Layer.
Weiße Katzen obligatorisch vorgeschrieben.
Das Parteiprogramm gibt's dann als NFT. Apropos Volcano Layer, SpaceX, da hatte Florian, auch ein Langzeithörer, also wenn es der Florian ist, den ich meine, auch dazu geschrieben, dass SpaceX natürlich auch den Vorteil gegenüber der ESA hat, dass es ein stark zentralisiertes, von oben gesteuertes Unternehmen ist. Ist auch immer das Lustige, dass im Kapitalismus alle Unternehmen im Grunde in sich geschlossen planwirtschaftlich arbeiten.
Ja klar, man muss ja irgendwo planen.
Genau.
Auf der anderen Seite, das ganze Zeug, die größten Fortschritte in der Planwirtschaft gab es ja in den Weltkriegen, also im Ersten und Zweiten Weltkrieg, so Operations Research und so. Also wir haben da ja durchaus, auch so im BWL haben wir das Zeug ja gelernt, so Operations Research, wo es letzten Endes um genau das ging, also um komplette Planwirtschaft, was schon irgendwie ganz lustig ist, so als Kontext von einem doch sehr kapitalistischen Studiengang, der so viel Bullshit beinhaltet hat, dass ich dann auch keinen Bock mehr auf ihn hatte.
Genau, und merkt halt an, ja, okay, also das da kann man SpaceX schlecht mit der ESA vergleichen in Sachen Effizienz. Und natürlich ist es auch so, die SpaceX rekrutiert sehr viele junge IngenieurInnen aus der Uni heraus, die wissen noch nicht, wie man das mit der Work-Life-Balance macht und haben dann hin und wieder auch mit 40 dann den Burnout. Und wenn das dann halt von der Unternehmenskultur auch gefördert wird und nicht kontrolliert wird und Unions auch nicht so der große Bringer in dem Unternehmen sind, dann schafft man das da auch mehr aus einer Person an Arbeitskraft und Produktivität herauszuziehen auf Kosten dann der mentalen Gesundheit. Und das ist ja auch eher weniger was man sich dann für die ESA wünschen würde, wo Florian natürlich recht hat.
Dazu verweise ich auf das Ende des Podcasts, auf das, was wir vor dem Ende des Podcasts besprechen. Das wird nämlich dort ein Teil davon sein, weil es gibt ein Buch über SpaceX, das wir dann mal kurz besprechen werden.
Genau.
Und das war dort durchaus ein Thema, auch von jungen Leuten besprochen, auch von etwas älteren Leuten besprochen, wie die das so erlebt haben. Was ich außerdem sagen wollte, der ESA kann man das schon vorwerfen, niemand sagt, dass die ESA nicht genauso mit Operations Research und den ganzen Kram, den man schon in staatlichen Organisationen, ob nun im Kriegsfall oder nicht, gesehen hat, dass die können das auch jederzeit anwenden. Ich meine, hallo. ist jetzt nicht so, dass das große Geheimnisse sind. Man darf halt bloß nicht einen großen Ministerrat haben, wo dann jedes Land ein paar Minister hinschickt, die sagen, das soll so und so gemacht werden, weil uns steht Firma XY auf den Füßen und sagt, wir wollen bei der nächsten Rakete auch wieder ein kleines Teilchen bauen. Wie es jetzt zur Zeit läuft.
Ja, also kannst du vielleicht noch mal kurz darauf eingehen, was genau Operations Research bedeutet?
Also bei Operations Research ging es meistens darum, einfach Entscheidungen zu treffen, was man jetzt produzieren sollte, wie viel Geld man wofür ausgeben sollte und so, was ist der Flaschenhals und halt so Verteilungsfragen. Da gibt es dann so Algorithmen dafür. Insofern man an die korrekten Zahlen rankommen kann. Also das ist alles mathematische Modelle. Das war kein sehr spannendes Ding, weil im Prinzip alles, weil wir sollten halt praktisch per Hand ausrechnen, große Matrizen manipulieren, Determinanten finden und sonst irgendwas. Simplex-Algorithmus, falls das irgendwem wer sagt, durchführen, was in aller Praxis alleine schon, weil es idiotisch ist, natürlich ein Computer macht. heutzutage elektronische Computer, damals natürlich Frauen.
Ja.
Weil Computer waren durchweg Frauen, die sehr gute Ausbildung hatten in Mathematik und denen man dann solche langweiligen Aufgaben übertragen hat, die Männer nicht machen wollten.
Ja, kennt man ja aus Hidden Figures dann auch.
Genau.
Genau, ganz zum Schluss noch einen Twitter.
Gab's da nicht diese, diese Kilo-Girls oder wie war das als Rechengeschwindigkeit?
Ja, stimmt, wo ihr mal ausgerechnet hat, wie schnell, ja, sag mir was. Habe ich jetzt aber nicht genaue Informationen zu.
Ja, es kam mir gerade so irgendwie in den Kopf geschossen.
Ja, dann hatten wir noch eine Twitter-DM von CS. Der schreibt, dass er unsere Diskussion zum Thema Kapitalismus versus Sozialismus, was ich jetzt gar nicht so gesehen hätte, also ich war jetzt wohl mehr so eine Frage, die Form die von Kapitalismus in Verbindung mit Neoliberalismus, die wir jetzt haben, ob die so zukunftsträchtig ist, fand er auf jeden Fall sehr spannend, kann es aber auch nicht definitiv sagen, was er jetzt besser oder schlechter findet, er findet es aber auch zum Beispiel spannend, mit dem Monsanto-Beispiel, dass man hier quasi durch die Verhinderung eines kapitalistischen Wettbewerbs diesen riesen Monopolkonzern für Gentechnik erschaffen hat, weil hier tatsächlich kein Wettbewerb mehr stattfinden konnte.
Ja, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, nicht unbedingt hier im Podcast, dass man Kapitalismus am besten damit diskutieren sollte, dass man das Wort Kapitalismus rauslässt und einfach nur beschreibt, was die konkrete Politik ist und welche Auswirkungen das hat und versucht, die Ideologie ein bisschen wegzudrängen und einfach nur zu gucken, wie verhalten sich Unternehmen, wie verhalten sich Gesetzgeber, was gibt es an Gesetzen und halt die Verbindungen zu suchen und was man gerne hätte. Da geht es auch um Werte und was eine Politik leisten soll. Zurzeit leistet unsere Politik, dass sie ein paar 10.000 Leute mal eben über die Wuppe gehen lässt, weil es gibt keinen Grund, das zu machen. Es ist ich rufe natürlich zur Revolution auf, was sonst? Je nach Laune ist das mal ironisch gemeint, mal sarkastisch gemeint und manchmal auch ernst. Das ist zurzeit gerade alles schwierig.
Genau, ich glaube, das waren jetzt alle Kommentare. Lass mich kurz nochmal nachschauen. Ja, das waren sie tatsächlich. Falls ihr auch weitere Kommentare habt, ein guter Ort, um sie abzuladen, ist unser Blog. Gerne auch per Twitter DM oder falls ihr unsere E-Mails kennt, per E-Mail, wenn ihr sie rausfindet.
Bei mir notfalls,
Brieftaube.
Per Brieftaube. Ich weiß nicht, allerschlimmstenfalls findet man das bei mir in den Golem-Autoren, auf der Autorenseite. Auf Twitter steht sie, glaube ich, auch mit drauf.
Ja. Werden die Leute dann schon rausfinden.
Genau.
Aber tut mir doch einen Gefallen. Ihr habt gemerkt, ich habe da ein bisschen mit gestruggelt. Wenn ihr möchtet, dass euer Kommentar vorgelesen wird, dann schreibt doch bitte eure Pronomen rein, dass ich hier nicht raten muss, welches Pronomen ihr denn gerne hättet. Von dem her, auch wenn man sich vielleicht beim Namen denken kann, einfach so als Baseline bitte immer Pronomen angeben, wenn man möchte, dass man auch im Podcast erwähnt wird. Das war's zu diesem Thema, das war's zu den Kommentaren. Und wir kommen jetzt nach einer halben Stunde tatsächlich zu den richtigen Themen, aber auch nicht wirklich, weil es geht wieder Blast from the Past um einen Wiederholungstäter.
Ja, die Rocket Factory Augsburg hatten wir einmal interviewt. Wir haben besprochen unsere Eindrücke, die wir von dem Interview hatten. Und dann hast du einen Einsprecher gemacht, dass es da eine Weiterentwicklung gegeben hat, über die wir noch nicht reden konnten, weil es sie schlichtweg noch nicht gegeben hatte. Weil wir hatten am Samstag aufgenommen, soweit ich weiß. Ne?
Genau.
Und in der Nacht, am Samstag kam der, Samstagmittag, glaube ich, kam der raus und Sonntagmittag früh oder so kam der Artikel raus und mittags habe ich dann in meinem Mittagsschlaf plötzlich diverse Nachrichten auf dem Handy gehabt. Ich möge mich doch mal melden und ach ja, wir können doch mal reden und so. und ich habe das alles nicht so ganz ernst genommen, weil alleine schon so ein Gesprächsangebot unter der Bedingung, dass man sich doch irgendwie ein bisschen verkracht hat, das führt selten zu sinnvollen Diskussionen, sage ich mal. Mir war auch echt nicht danach, ich brauche dann halt erstmal wirklich einen zeitlichen Abstand und auch einen geistigen Abstand, der in dem Moment einfach nicht da war. Von daher habe ich dann irgendwann nachmittags entschieden, na gut, schreibt man ein Statement, und dann habe ich das Statement gehabt und konnte es veröffentlichen, und in diesem Statement stand dann, dass das Triebwerk der RFA-1 mit Teilen aus der Ukraine gebaut wurde und aus gewöhnlich sehr zuverlässig informierten Quellen, die wir jetzt gerade nicht nennen dürfen, weil es noch nicht veröffentlicht ist, wissen wir inzwischen, dass dort tatsächlich ein Triebwerk geliefert wurde, als Anschauungsmaterial sozusagen, und dass die Rocket Factory die Rocket Factory bekommt Technik aus der Ukraine, nämlich von Yushmash. Und Yushmash ist so eine Art Staatskonzern, halt so der große Raumfahrtkonzern der Ukraine. Und das Designbüro von denen, das Ingenieursbüro, ist Yushneue. Und Yushmash hat ein Triebwerk geliefert als Anschauungsmaterial, und es gibt so ein paar Pläne sicherlich, also es gibt da sicherlich ein paar technische Details, die auch mitgeliefert wurden von Yushneue, und Yushneue hat auch angeboten, die zu unterstützen bei der Entwicklung eines eigenen Triebwerks. Es ist natürlich mehr als fraglich, ob das innerhalb von 22 Monaten durchführbar ist, ist auch nicht sehr glaubhaft. Und die Firma stellt es natürlich so dar, dass das es hat da ein paar Kommunikationsschwierigkeiten gegeben. Ich glaube, jeder, der das Interview gehört hat, es hat da keine Informationsschwierigkeiten gegeben. Es wurde einfach behauptet, wir machen das selber, und da gibt's niemanden, und das ist ja gar nicht so schwer. Also ich bin da schon einigermaßen angepisst, wie da mit uns umgegangen wurde von der Rocket Factory, und sonderlich glaubwürdig finde ich die Firma seitdem nun auch nicht. Dazu kommt noch, die beiden Herren, die wir da interviewt haben, sind nicht die Firmengründer, auch wenn sie sich überall, wirklich überall so vorstellen. Das sind einfach nur Angestellte der Firma.
Angestellte Gründer.
Ja, also ursprünglich, also ganz ursprünglich kam die Idee für diese Rakete von Marco Fuchs. Das ist übrigens jetzt, das sind jetzt Informationen von einer anderen anonymen Quelle. die Initiative kam von Marco Fuchs, das ist der CEO von OHB. Und es gab da auch schon etwas ältere Pläne von, ich glaube, 2017 rum, wo MT Aerospace eine Rakete vorgestellt hat, die sie entwickeln wollten. Und da gibt's dann so eine nette Bleistiftzeichnung von der Rakete, und die sieht dann genauso aus wie das, was die Rocket Factory Augsburg, was ja eine Ausgründung von OHB ist, und MT Aerospace ist eine Tochterfirma von OHB. Also das ist alles eine Soße. Das sieht halt genauso aus wie die alten Pläne von der RFA-1, was halt die kleine Rakete war, die mit neuen Triebwerken angetrieben werden sollte. Damals Methan. Die Rocket Factory Augsburg hatte sich nie direkt geäußert, was für einen Treibstoff die benutzen damals. Und es war Methan, und die sagten, in einfachen, erprobten Gasgeneratorzyklus, die Technik war so erprobt, dass sie halt komplett gescheitert ist. Ihr habt ja gehört, dass die Entwicklung der Turbinen etwas schwierig war, was auch klar ist bei so einem extrem kleinen Triebwerk, da muss dann die Turbine extrem effizient sein, um überhaupt eine halbwegs angemessene Leistung zu erbringen. Aus dem Grund hat Rocket Lab eine elektrische Pumpe benutzt und nicht irgendwie eine Turbine, die mit einem Gasgenerator angetrieben wird, einfach um die ganzen Probleme der Entwicklung von dieser Turbine zu umgehen. Und die Rocket Factory hat dann erlebt, warum man das macht. Stattdessen geht man jetzt auf ein größeres Triebwerk, das mehr oder weniger den technischen, in der Ukraine gibt es diverse Triebwerke, darunter das RD-8-Triebwerk, das kombiniert wird mit einem RD-120-Triebwerk normalerweise, einfach um Navigation.
Was heißt kombiniert? Beide werden dran geschraubt an das Rakete.
Genau, also man hat dann halt in der Mitte ein Triebwerk, das einfach starr eingebaut wird, und dann noch ein zweites Triebwerk, das RD-8-Triebwerk, das halt mit einer Treibstoffpumpe und einer Turbine angetrieben wird, aber vier Brennkammern hat, und die vier Brennkammern sind individuell schwenkbar, sodass das Ganze ein gutes Steuertriebwerk ist. Und diese Technik hat man bei Justneue benutzt, um ein anderes Triebwerk zu entwickeln. Ich glaube, das ist RD-807, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe. RD-807K, glaube ich. Das dann halt einfach nur eine Brennkammer hat, eine etwas größere Brennkammer hat mit einer etwas größeren Düse. Und daraus kann man dann ein Triebwerk bauen. Es gab noch ein anderes Triebwerk, das irgendeine andere Nummer hatte. Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, steht bei mir im Artikel drin. Das eine ähnliche Größenordnung hat. Und ich glaube, irgendwas in der Richtung werden die sicherlich haben, dass sie jetzt nachbauen wollen. Ist an sich ganz okay vom Plan her. Und es gibt auch eine andere Firma namens Launcher, die letztens genau die gleiche Technik benutzen wird, aber daran schon länger arbeitet. Von daher ist das keine ganz blöde Idee. Nur der Zeitrahmen ist halt etwas, das nicht mehr glaubhaft ist. Und von dem Kostenrahmen brauchen wir gar nicht erst sprechen. Also 3 Millionen pro Start ist einfach nicht glaubwürdig. Punkt. Es ist alle anderen brauchen viermal so viel für eine Rakete ähnlicher Größenordnung und Leistungsordnung. Es wurde absolut nichts gesagt, dass die anders machen würden als alle anderen. irgendwas sollte man schon anders tun, wenn man nur noch ein Viertel des Preises hat. Irgendwas.
Wie war das? Extraordinary Premises need extraordinary Proofs oder so,
irgend sowas. Also man braucht schon außergewöhnliche, man muss schon was Außergewöhnliches tun, um außergewöhnliche Ergebnisse zu haben, und das tun die einfach nicht.
Oder sie sagen es noch nicht, aber wäre natürlich auch wieder kommunikativ irgendwie komisch, wenn sie irgendwas ganz Tolles tun und da nicht drüber reden würden.
Ja, wie gesagt, ich habe ja mehrfach gefragt, wie die Technik entwickeln und ob die irgendwie, ich meine, kann ja sein, dass die irgendwie viele Leute aus der Ukraine haben oder so, also dass die da wirklich Spezialisten haben, aber scheinen sie auch nicht zu haben. Die sagen einfach bloß, ja gut, okay, wir haben das Ding hier, wir können das nachbauen, wir können auch nachfragen, wenn wir Fragen haben bei Justneue, aber vielmehr halt auch nicht. Und das ist letztendlich das, was in Indien auch so war. Ja klar, die vergleichen sich nicht mit Indien, sondern mit SpaceX, aber SpaceX braucht halt auch ziemlich viel Zeit.
Sie vergleichen sich nicht mit Indien, aber sie machen es ähnlich wie Indien.
Ja, genau. Und ich sehe halt nicht, wie das von der Timeline her funktionieren soll.
Ja, also das ist, ich war ja an dem Sonntag, wo das dann alles auch irgendwie passiert ist und dann auch das Feedback von diversen PR-Beratungsfirmen an dich angetragen wurde.
Oh ja, stimmt. Die Pressesprecher von denen sind, das gibt es tatsächlich
häufig.
War ja häufig.
Nicht der Pressesprecher, sondern mehr so ein Spin-Doktor fast schon.
Na, es ist relativ häufig so, dass Unternehmen ihre Pressesprecher nicht selbst anstellen und dann selbst halt einen Pressesprecher haben, der dann für Unternehmen XY arbeitet, sondern einfach eine Agentur anfragen und sagen, hier,
Kommunikationsagentur.
Wir brauchen Pressesprecher, wir wollen aber nicht einen fest anstellen, weil so viel gibt es bei uns nicht zu tun. Wollt ihr für uns mit übernehmen? Und dann haben sie das gemacht. Und die nennt sich Semanticom. glaube ich, semanticum.eu, und die vertritt dann unter anderem sowas wie den Bundesverband der homöopathischen Ärzte.
Nee, weil das ist nicht ein anderes Akronym, Deutscher Zentralverband der homöopathischen Ärzte.
Ja, kann sein. Irgendwas in der Größenordnung. Also ihr wisst schon, also es geht darum, dass die praktisch in ganz Deutschland den Anspruch haben, alle homöopathischen Ärzte zu vertreten. Und wenn man eine Firma ist, die für solche Leute die Pressesprechertätigkeit macht, dann sollte man doch gewisse Zweifel haben, ob die Leute Skrupel haben, Dinge zu verkaufen, die keinen Realitätsbezug haben.
Na, ich sag mal so, auch hier werden, auch beim Deutschen Zentralverband der homöopathischen Ärzte werden viele Versprechungen gemacht, die sie nicht so wirklich belegen können.
Nee, nicht wirklich. Also, nee, also sorry, das ist schon.
Ja, es war an dem Sonntag, war ich mir dann halt auch ein bisschen unsicher. Man sucht ja dann auch gerne erstmal den Fehler bei sich selber, wo man sich denkt, haben wir jetzt was falsch gemacht? Haben wir was falsch dargestellt, was falsch verstanden? Und ich habe ja dann noch ein bisschen weniger, sag ich mal, Know-how als du, um das fachlich beurteilen zu können. Aber es war dann auch sehr spannend zu sehen, dass dann sozusagen aus dem Buschwerk, aus dem Buschfunk heraus sehr viel Feedback kam, was dann in die gleiche Richtung ging. Also die ominösen, anonymen Quellen, die uns dann im Grunde bestätigt haben, was du in deinem Artikel vermutet hast oder beschrieben hast.
Ja, letzten Endes natürlich auch das offizielle Statement, das ich dann gekriegt habe, wo dann halt klar war, okay, gut, Rücken an der Wand, was können wir machen? Wir können höchstens noch sagen, dass das Zeug halt doch aus der Ukraine kommt.
The truth shall set you free.
Ja, wie gesagt, das mit dem Preis, da konnte ich sie natürlich nicht ganz so festnageln. Und dann haben sie sich da irgendwie rausgewunden, aber naja, warten wir es ab. Jedenfalls eine zweite Entwicklung, die auch in der letzten Woche geschehen ist, ist, dass die ESA einen Artikel gemacht hat, und mit der Überschrift, die ESA definiert Elemente zukünftiger europäischer Lösungen für Weltraumtransport. Und gemeint ist damit, man sucht nach Technik, um die nächsten Raketen zu bauen. Und wen fragt man da? Natürlich Arianespace, so rum, ein bisschen Silbenbetonung und so. Avio. Das sind die Hersteller, die gelegentlich Kabel vertauschen bei dem Bau ihrer Raketen. Das ist der Vega-Hersteller. Und völlig unbekannterweise die Rocket Factory Augsburg, eine Tochterfirma von OHB. Und das sind alle drei. Naja, also da haben sich die richtigen gefunden. Ja, OHB sollte man dazu sagen, die bauen auch die Oberstufe von der Ariane 6.
Mhm. Also ist alles wieder die gleiche Suppe.
Yep.
Genau, Thema ESA. Ich habe so das, mich beschleicht das Gefühl, dass sich der neue ESA-Chef Josef Aschbacher bei dir gerade nicht so wahnsinnig beliebt macht.
Nee, nicht so richtig. Und zwar auf Spektrum der Wissenschaften hat der Alexander Stirn ein Interview gemacht mit Josef Aschbacher. Und da kam es dann zu der Frage, sie wollen die ESA jetzt aber nicht zur Investmentbank umbauen. Und man meinte dann, ja, wir wollen aber Partnerschaften mit Venture Capital Firmen eingehen. Und dahinter steckt ein einfacher Gedanke. Als ESA helfen wir einerseits Startups, neue Ideen zu verwirklichen. Aber wir kennen uns andererseits auch aus mit der technischen Evaluierung von Ideen und wir kennen die Community, was für Geldgeber interessant sein dürfte. Diese beiden Aspekte, Ideen und Geld, wollen wir zusammenbringen. Zitat Ende, genau. Diese beiden Aspekte, Ideen und Geld, sind etwas, das die ESA nicht bieten kann. Erstens, also der Umgang mit Geld bei der ESA ist jetzt nicht so doll, um es ganz vorsichtig auszudrücken, insbesondere was die Entwicklung von Raketen angeht. 4 Milliarden für ein nicht überwältigendes Update der Ariane 6 mit Technik, die größtenteils schon existiert. Ich verweise darauf, dass das Vinci-Triebwerk von der Ariane 6 Oberstufe seit 1998 in Entwicklung ist und schon der ECB und der Ariane, also der Ariane 5 ECB und der Ariane 5 ME, der Midlife Evolution, verwendet werden sollte. Ich verweise darauf, dass wir auf dem Internationalen Astronautischen Kongress ein Interview hatten. This is my baby, so hieß die Folge. Und das war ein Zitat von der Chefin der schwedischen Firma, die die Raketendüse für das neue Vulkan-Triebwerk entwickelt hat.
Sie war nicht die Chefin, sondern die Chefentwicklerin, also Chefingenieurin.
Ah, Chefentwicklerin. Okay, ja. Auf jeden Fall hat die uns gesagt, dass die seit 2012 damit fertig sind und eigentlich nur darauf warten, dass das Ding endlich mal fliegen kann. Und das ist deutlich, das ist 4 Jahre vor dem Beschluss gewesen, dass man die Ariane 6 überhaupt entwickeln will. So heißen, auch das war nichts Neues. Dann hat man die Seitenbooster gebaut, indem man einfach bloß den P80-Booster von der Vega verlängert hat. Mit anderen Worten, das ist wirklich ein reines Update. Man hat noch nicht mal den Durchmesser der Rakete kleiner gemacht, obwohl das vorgeschlagen wurde, als das diskutiert wurde und als das auch angenommen wurde, glaube ich. Weil wenn man 4 Meter Durchmesser hat, dann kann man auch die Oberstufe ein bisschen besser bauen. Also es passt dann einfach alles besser zusammen mit der Raketentechnik, die man hatte. Stattdessen hat man weiter 5 Meter große Rakete genommen, weil ist halt schon so gewesen. Dann brauchte man das nicht zu ändern. Und dann hat man sich trotzdem noch 4 Milliarden gegönnt, um das Ding zu entwickeln, was schon sehr, sehr merkwürdig ist. Also mit Geld umgehen, das ist so eine Sache. Technische Evaluierung, nun ja, die ESA wurde ja als Ablösung der ELDO gegründet, also der Europäischen Launcher Development Organization oder irgend sowas, also Raketenentwicklungsbehörde, die Organisation damals. Und die ist ja gnadenlos gescheitert mit der Europa-Rakete. Daraufhin hat man sich zusammengesetzt und gesagt, naja, wie können wir doch noch eine Rakete bauen, als es klar wurde, dass die Amerikaner diesen Markt gerne monopolisieren wollen und niemand anderen da reinlassen wollen. Und hat sich dann recht schnell entschieden, aus der vorhandenen Technik eine bessere Rakete zu bauen, nämlich die Ariane. Ariane 1 flog zum ersten Mal 79. Und man hatte da schon komplett die Pläne gemacht für die Ariane 2, 3 und 4, was so stufenweise Upgrades waren. Und hat Anfang 1980 beschlossen, die Ariane 4 zu bauen, hat damals angefangen, die Startrampe dafür zu bauen. Und vor genau 41 Jahren, also 41 Jahren und einen Tag, ich glaube gestern kam die Meldung, wurde dann Arianespace gegründet, als reine Verwaltungsgesellschaft letzten Endes, weil die Technik war ja schon vorgegeben. Und als es dann, das waren so, also die Pläne waren so festgelegt, dann hat man gesagt, okay, gut, wir brauchen dann noch einen Nachfolger, die Ariane 5, und Technik stand noch nicht fest zu dem Zeitpunkt, aber klar war, noch eine Tonne mehr in GTO, weil absehbar war, dass die Satelliten ein Stück größer werden und dann wäre man so bei 5,5-6 Tonnen gewesen, was genau das ist, was jetzt seit 30 Jahren so Standardgröße ist für Satelliten. Also man wäre genau da gewesen, wo man hätte sein müssen. Und eventuell kann man ja obendrauf noch ein Raumschiff bauen. Naja, gut. Und dann hat sich ja jeder auf das Raumschiff gestürzt und alle nur noch an das Raumschiff gedacht, den Hermes. Und dann wurde der Hermes größer, also musste die Rakete größer werden. Und dann wurde der Hermes noch größer und dann wurde die Rakete noch größer. Und ja, irgendwann hatte man dann die Ariane 5. Und Hermes wurde nicht gebaut, weil er zu groß und zu teuer und zu kompliziert und sonst was wurde. Und blieb dann aber bei der Rakete. Und seitdem hat man ideologisch die Ariane 5 verteidigt als irgendwie doch vernünftig und hat das ja bei der Ariane 6 fortgesetzt. Ach ja, sorry, die Rants, ich weiß. Gottchen, nee. Jedenfalls, wenn ich mir das so angucke, Leute, liebe ESA, nein, technische Evaluierung, das habt ihr noch nicht hingekriegt in letzter Zeit. habe das nicht unter Beweis gestellt, dass ihr das könnt. Und was Geld angeht, glaube ich auch nicht. Die Geldgeber, ja, ihr habt da Connections. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob das bei nüchterner Betrachtung als also man würde es mit Sicherheit legal nennen, aber ob das bei nüchterner Betrachtung nicht vielleicht doch als Korruption durchgehen würde, das ist halt durchaus eine Frage. Es gibt ja durchaus das alte Sprichwort von der legalen Korruption, die ja durchaus ein Ding ist.
Wenn man weniger zynisch unterwegs ist, dann könnte man vielleicht das auch Networking nennen.
Ja. Ja, ich das im Prinzip schon. Dummerweise haben die halt, ist es in der Raumfahrt halt so, wenn man sich anschaut, was in letzter Zeit rausgekommen ist und wie die Raketen gebaut werden, dass man da von Networking nicht mehr sprechen kann. Das ist halt, ja, sorry. Es ist, wir sehen ja, also ich meine, hallo, unsere Politiker kriegen es noch nicht mal hin, ein paar Millionen Masken zu bestellen, ohne irgendwo die Hand aufzuhalten. Also man kann es durchaus als Korruption bezeichnen, weil wir sehen gerade Korruption überall und es ist nicht mehr zu leugnen.
Ja, ja, also ich
man kann es nicht immer belegen, aber es ist halt, ach komm.
Also ich vermute mal, Josef Aschbacher bekommt keine Provision von 250.000, wenn er da was vermittelt.
Naja, der nicht, aber es sind so viele Beteiligte und die Art von Entscheidungen, die getroffen werden, ist doch so irrational, dass man nicht davon ausgehen kann, dass das alles mit rechten Dingen zugeht. Zumal immer wieder ganz bestimmte Firmen irgendwie profitieren. Mhm.
Ja, ich denke, das Thema Korruption hatten wir auch schon öfters mal diskutiert.
Ja.
Ich finde es halt schwierig, darüber zu reden, ohne da wirklich einen tiefen Einblick zu haben.
Ja, ich habe da auch keinen tiefen Einblick, aber ich sehe die Resultate und es ist sehr schwer, die Resultate mit einer Welt in Einklang zu bringen, in der das nicht alles ziemlich korrupt ist. Es ist, ja, irgendwo die Raketengleichung ist allen bekannt und die Raketen, die rauskommen, sind mit der Raketengleichung manchmal schwer vereinbar. Also die Ergebnisse, die da rauskommen. Ne? Also wenn man sich alleine schon anguckt, ja, man verteidigt jetzt das Vinci-Triebwerk als das Beste der Welt und es bringt irgendwie 600, 700 Kilo mehr Nutzlast, vielleicht auch 800, was weiß ich. Aber die Oberstufe ist halt im Vergleich zum Rest der Technik so 2,5 Tonnen oder so schwerer als was so eine Centaur-Oberstufe wäre mit vergleichbarer Treibstoffmenge. Wenn man es mit der Ariane 4 vergleicht, die hatte halt so, ich glaube, 12% Masseanteil, also Leermasseanteil. Jetzt sind wir bei über 16%. Also selbst das wäre ein 1,5 Tonnen Unterschied. Wir sind halt wirklich so an dem Punkt, ja, hätte man die Entwicklung der Oberstufe nach Indien rausgegeben oder die Oberstufe von der indischen GSLV Mark III einfach oben auf die Ariane 6 drauf geflanscht, wäre es vermutlich billiger gewesen und es wäre nicht viel schlechter. Es ist, ja, was soll man sagen?
Gut, ich entscheide mal, wir gehen jetzt einfach mal zum nächsten Thema. Ich befürchte aber, es wird nicht wesentlich positiver ausfallen. Die oh Gott, Ariane 5 kam jetzt raus. Turns out, die Ariane 5 hatte seit August Startverbot, weil es Probleme mit der Nutzlastverkleidung der Schweizer Firma RUAG gab. Und du hattest auch schon einen zynischen Kommentar von wegen, das passiert, wenn man Sprengbolzen verwendet, abgegeben.
Ja, es gab zu große Vibrationen, glaube ich, bei der Abtrennung. Ich weiß nicht, was für Konsequenzen das für die Nutzlasten hatte, aber in Anbetracht dessen, dass die Ariane 5 ja demnächst das James Webb Teleskop starten soll, hat das sicherlich zur Beruhigung der Wissenschaftler beigetragen.
Aber bedeutet das, die Vibrationen waren durch die Sprengbolzen zu groß oder waren die Vibrationen zu groß, sodass die Sprengbolzen nicht richtig funktioniert hätten?
Nee, die haben ja funktioniert, es wurde ja abgetrennt, ansonsten hätte man das schon mitgekriegt, dass die Satelliten nur in der Nutzlastverkleidung geflogen sind. Das ist ja mal der ISRO passiert, mhm. Als die PSLV mal so ein Problem hatte. Ganz ähnliches Problem hatte ja auch schon in Amerika Orbital Sciences, weshalb Orbital Sciences jetzt nur noch Teil von Northrop Grumman Innovation Systems ist, weil die haben ja zwei NASA-Satelliten zum Absturz gebracht, weil sich die Nutzlastverkleidung nicht geöffnet hatte. Was auch daran lag, dass die Nutzlastverkleidung an der Sollbruchstelle, die mit Sprengstoff aufgesprengt werden sollte, nicht gebrochen ist, weil der Hersteller von dem Ding halt irgendwo Mist gebaut hatte, Zertifikate gefälscht oder so.
Das war nicht die Roark, oder?
Nee, das war nicht die Roark. Das war tatsächlich sowas, ich hatte immer gedacht, Orbital Sciences wäre dran schuld, aber die hatten da einfach bloß ein Arschloch als Zulieferer gehabt.
Mhm, ja, verstehe. Was ich auch sehr spannend fand, war, dass das Problem gelöst werden konnte durch eine Geldspritze der Schweizer Regierung.
Ja, das ist sehr, ja, man sollte meinen, so ein großer Rüstungskonzern wie Roark hat Geld, um mal eben so Kundenansprüche, also so die Gewährleistungspflichten, den Gewährleistungspflichten nachzukommen, aber offensichtlich ging das nicht ohne irgendwie eine Geldspritze von der Schweizer Regierung.
Ich fand darüber hinaus auch sehr verwunderlich, dass die Ariane 5 seit August nicht geflogen ist, konnte man feststellen. Aber dass man jetzt wirklich wie für Monate fast ein halbes Jahr einfach nicht gesagt hat, was Phase ist, also warum die Ariane 5 nicht fliegt, das ist doch schon sehr spannend. Also man konnte es natürlich vielleicht gut auf Corona schreiben oder aufs Wetter.
Es ist Standardvorgehen. Also die Kommunikationspolitik von Arianes Bass insbesondere ist ja so, dass man halt, man kommuniziert Dinge, die man kommunizieren möchte und alles andere verschweigt man. Das ist wirklich so. Also das ist halt, die reden ja auch genau so, ne? Die sagen dann halt, das kommunizieren wir, und wenn man irgendeine Frage stellt, die etwas unangenehm ist, wie wie viel kostet eigentlich die Oberstufe von der Ariane 6, dann heißt das kommunizieren wir nicht. No? Also wenn du fragst, wie viel kostet das Haupttriebwerk der ersten Stufe, dann sagen die dir 10 Millionen. Und wenn du fragst, wie viel kostet so ein Vinci, das kommunizieren wir nicht.
Mhm. Okay, gut, naja.
Und außer Arianes Bass ist die einzige Firma, die ich kenne, die diese Vokabel benutzt, das kommunizieren wir nicht, die Rocket Factory Augsburg.
Du hast ja gesagt, sind in bester Gesellschaft.
Ja.
Gut, dann kommen wir vielleicht mal zu einem anderen Land, einem fast schon anderen Kontinent, Russland.
Aber wir bleiben bei Rüstungsfirmen.
Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin in der Zeit gereist, denn Russland will ein Shuttle bauen, ein Space Shuttle, und es soll Kalaschnikow heißen.
Nein, es kommt von dem Konzern Kalaschnikow.
Ist das der Konzern, der die Waffen baut?
Genau.
Ich dachte, die Waffe heißt Kalaschnikow. Ich wusste nicht, dass der gesamte Konzern Kalaschnikow heißt.
Wurde nach dem Erfinder oder nach der Firma benannt. Irgendwie okay. Automatow Kalaschnikow oder so, deswegen AK-47 aus dem Jahr 1947. Und die haben sich zusammen mit Molnya zusammengetan und wollen jetzt so ein Space Shuttle-artiges Dingens bauen. Ein wenig aussagekräftiger Artikel von der Reuters Staff wurde dazu geschrieben. Also heißen irgendjemand in der Redaktion wurde dazu verdonnert. Hier, da hat es eine Meldung gegeben, schreib doch mal.
Nee, ganz unten steht sogar, wer das geschrieben hat. Reporting by Gleb Stoliarov, Writing by Tom Belforth und Editing by David Goodman.
Ja, also irgendjemand wurde dazu verdonnert, das zu schreiben.
Genau, mach mal hier eine Meldung.
Genau. Ja, irgendein Weltraum-Spaceplane halt. Null Details bekannt.
Okay, also.
The goal has now been set in the development of a multi-use civilian complex with an orbital plane is in full swing.
Ja, dann warten wir mal ab, wann die ersten Korruptionsfälle auftauchen.
Ja, keine Ahnung. Wird dann sicherlich rechtzeitig starten.
Wann das auch immer sein mag.
Keine Ahnung. Gut. Es wird nicht weniger toll, aber wir hatten das letzte Mal schon kurz drüber gesprochen.
Ja, Gott, Gott.
Bill Nelson ist ja gerüchteweise schon als NASA-Chef vorgeschlagen und diskutiert worden und jetzt wurde er offiziell vorgeschlagen. Ja.
Und das soll man sagen. Gute Nacht.
Ja, genau. Das folgte im Anschluss an die Tatsache, dass der SLS Green Run erfolgreich abgeschlossen wurde. Also wirklich, es ging auch so, die Nachrichtenlage war auch so irgendwie, erst soll der Green Run durchgeführt werden, wenn der erfolgreich ist, dann kommt die Pressemeldung. Also das, ja, ne, man wollte schon mal irgendwie Artemis ganz klar sicher haben. Mhm. Ja, also es geht halt wirklich darum, dass Artemis irgendwie gerettet wird. Auch wenn es jetzt nicht sehr sinnvoll ist. Es gab auch zwischendurch so eine Meldung, dass die Jupiter-Raumsonde, welche, warte mal, war das JUICE? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, welche die nee, warte mal, JUICE war die europäische? Was war die amerikanische? Ice Moon Explorer, ne? Nee, Jupiter Ice Moon Explorer ist ja JUICE. Die andere, Europa Lander, huh? Irgend sowas.
Worauf willst du hinaus?
Die sollte ja mit SLS gestartet werden. Und da ist dann irgendwann rausgekommen, ja, nee, das geht nicht, weil die Vibrationen sind dreimal so groß, wie es sein soll.
Oh, war das nicht Europa Clipper?
Europa Clipper, genau. Ich kam nicht drauf. Ja, so viele Namen. Also es ging halt um einen Jupitermond und ich kam nicht drauf, dass die einfach nach Europa benannt ist. Nach dem Mond, wo es landen soll. Ja, weil von der ESA kommt ja halt wie gesagt JUICE, der Jupiter Ice Moon Explorer. Damit ist SLS praktisch, ja, was soll SLS jetzt starten? Also eigentlich nur Orion-Raumschiffe, weil der Lunar Gateway wird ja jetzt auch ausgelagert auf höchstwahrscheinlich Falcon Heavy. Die Mondlande an sich.
Zwei Elemente.
Ja, die Mondlande an sich sollen auch mit privaten, also wozu dann auch die ULA gehört, also kommerziellen Raketen gestartet werden, also auch nicht SLS. Und Luft wird ein bisschen dünn.
Ja, Senate Launch System. Vielleicht schießt es den Senat auf den Mond.
Ja, wer weiß.
Bill Nelson ist ja tatsächlich schon mal in den Weltraum geflogen, aber nicht als Astronaut, also wahrscheinlich.
Sondern als Ballast, wie er teilweise genannt wurde von den Crewmitgliedern.
Als, ich glaube, Congressional Observer.
Aha, ich hatte sowas wie Cargo oder Mission Specialist. Irgendwie Cargo Specialist oder irgend sowas.
Ja, das heißt, sind die ja alle irgendwie, aber er wurde nicht als Teil des Astronautentrainingprogramms ausgewählt, sondern weil er halt im Kongress saß und nicht Alan Shepard, sondern der Nächste, der auch dann ganz lange im Senat und im Dings saß. Wie heißt er?
Ah, John Glenn.
John Glenn war Astronaut hier, Mercury 7, aber war ja dann auch, als er dann als Politiker nochmal, ist er nochmal im Space Shuttle geflogen, hier mit über 80, ältester Astronaut der
77.
Geschichte.
77. 77, bitte. ich erinnere mich noch, oder 78 oder sowas in der Größenordnung jedenfalls, daran erinnere ich mich noch. Mhm. Da war ich so, da saß ich halt vor Nachrichten und so, Fernsehen, als man noch Fernsehen geguckt hat.
Ja, also die USA haben tatsächlich auch mal Politiker auf den Mond geschossen. Oder fast.
Leute auf den Mond geschossen, die später Politiker geworden sind. Also einen republikanischen Abgeordneten gab es auch schon, der halt als Astronaut durchaus geeignet war. Und Bill Nelson wollte das halt dann auch.
Ein Demokrat, ein Republikaner.
Genau, ja. Hat man das so irgendwie durchgedrückt. Und wie gesagt, die anderen Astronauten waren nicht sehr glücklich. Einer dieser Astronauten auf diesem Space Shuttle Flug war halt Bill Bolton? Wie hieß der Bolton gleich? Der vorletzte NASA-Chef?
Ich glaube, lass mich das mal nachschauen. John Bolton? Nee, das ist
John Bolton, genau.
Nee, das ist hier, das war das war der ehemalige Verteidigungsminister unter Trump, John Bolton. Chef
Bolden.
Obama. Bolden.
Bolden, genau.
Wie heißt er denn? Charles Bolden.
Charles Bolden.
Genau.
irgendein sehr normaler Name. Hans Meyer.
Von Hans Meyer AG, genau.
Genau. Also Charles Bolden ist ja damals auch mit geflogen in diesem Space Shuttle, der ja nun zum NASA-Chef geworden ist. Und jetzt hat er es ihm nachgetan. Also Bill Nelson soll es halt ihm nachmachen. Und
ja, es ist ja niemand so wirklich begeistert über Bill Nelson. Also alle haben gesagt,
ich glaube, er selbst ist von sich begeistert und Joe Biden ist von ihm begeistert, was wahrscheinlich der ausschlaggebende Faktor ist.
Ja gut, sonst warum würde er ihn vorschlagen? Also es ist ja ein bisschen so jetzt umgekehrte Vorzeichen unter Trump. Alle fanden Trump scheiße, aber Jim Bridenstine hat sich nicht ganz schlecht angestellt und jetzt, sag ich mal, ist die Situation präsidentenmäßig ein bisschen besser geworden, aber alle finden seinen Vorschlag für NASA-Chef scheiße.
Naja, also
ob der Alternativen, die möglich gewesen wären.
Ja, genau. Ich sag mal, Joe Biden als Präsident, wenn es nicht Trump gegeben hätte und George W. Bush, würde als schlechtester Präsident aller Zeiten gelten.
Ja, klar, wenn es Trump nicht gegeben hätte, wäre wahrscheinlich Biden erst gar nicht Präsident geworden.
Ja, da braucht man sich keine Illusionen zu machen. Joe Biden ist halt, ja, okay, gut, er ist halt ein Konsenskandidat, was ihm immerhin jetzt die Möglichkeit gibt, dass er ziemlich viel durchsetzen kann. So ähnlich wie Nixon, der damals nach China geflogen ist.
Gibt es eine Oper drüber?
Gibt es eine Oper drüber, genau. Ja,
das ist sehr spannend.
Nixon in China.
Nixon in China. But Nixon went to China. Das ist immer so ein bisschen die Autobahn, ne? But he went to China.
Ja. Also das ist halt, das ist sein großer Vorteil. Er hat halt eine relativ große Unterstützung und kann jetzt halt so Dinge machen wie große Investitionsprogramme anschieben. Von der Politik her kann man von ihm ansonsten nicht viel erwarten.
Wir hatten es ja schon angesprochen, Green Run war jetzt diesmal erfolgreich. Fast, wie lang waren es? 4 Minuten? Bisschen mehr als 4 Minuten?
Über 8 Minuten.
Ach, 8 Minuten, ja.
499,6 Sekunden, glaube ich.
Ja, genau, das hatte ich im Kopf. Das sind 8 Minuten.
8 Minuten und 19 Sekunden, 19,6. Soll man sagen, hat funktioniert.
Sie haben es hingekriegt, ein Triebwerk zu testen, erfolgreich, das ist schon
4 Stück. Kork ist ein bisschen angefackelt, haben etwas dickere Isolierung diesmal dran gemacht. Hatten ja auch schon beim ersten Test da Probleme gehabt, aber ja.
Ja gut, ja. Dann bauen sie eine Rakete, wissen zwar noch nicht, was sie damit überhaupt machen wollen, aber...
Die zweite ist im Bau. Was sie damit machen wollen, ist klar, nämlich Artemis 1. einmal Orion-Raumschiff ohne Menschen um den Mond schicken, ein paar CubeSats nebenbei aussetzen und sich groß freuen darüber und dann schauen wir mal.
Applaus.
Hätte man auch mit einem SpaceX Dragon machen können und auf eine Falcon Heavy wäre genauso gegangen.
Ja.
Was in Anbetracht dessen, dass jetzt SLS hat 20 Milliarden schon gekostet. Dazu kommen nochmal über 10 Milliarden für Orion dazu. Also ich glaube 12 oder so. Für 30 Milliarden irgendwie letzten Endes nichts zu bauen, das jetzt irgendwie ein großer Wurf wäre. Das ist schon spannend.
Das ist auch schon eine Leistung, also ja. Dann doch so unkreativ zu sein.
Ja, ne?
Also. Wie viel Falcon Heavy hätte man denn für 30 Milliarden bekommen?
Mindestens hätte man die Falcon Heavy doch für erheblich geringere Beträge für Menschen zertifizieren können, in Anbetracht dessen, dass die Falcon 9 das jetzt schon ist. Ja, weiß nicht, eine Milliarde irgendwie. Lass es eine Milliarde sein.
Also.
Und dann kann man da mit einem Dragon einmal um den Mond fliegen.
Mhm.
Und, ja, ich glaube, so eine ISS-Mission kostet 220 Millionen, glaube ich. Mit Falcon 9 natürlich. Na, lass es mal 300, 400 Millionen sein für einen Flug zum Mond. Mit so allem drum und dran, inklusive Entwicklungskosten, Abschreiben und so.
Sagen wir mal, machen wir mal 500 Millionen draus, dann sind wir bei 29 mal 2 sind
60 genau. Millionen, 60 Flüge oder so.
Ja, ja, also so 60 Falcon Heavy Flüge zum Mond. Damit könnte man vielleicht auch den Mond besiedeln.
Ja, gut, Mondlander hätte man dann schon noch gebraucht.
Ja gut, vielleicht dann machen, sagen wir, sind es 30 Falcon Heavy Flüge und für den Rest machen wir noch einen Mondlander.
Ja, man hätte eine ganze Menge Senatoren und Kongressabgeordnete
bestechen können. Genau, wie viel Bestechungsgelder man davon hätte zahlen können.
Ja, das ist Wahnsinn. Es tut mir wirklich leid, aber es gibt einfach sehr wenig Positives, dass man über Artemis, SLS, Orion und so weiter sagen kann, weil es ist halt nichts Besonderes.
Es ist vor allem, selbst wenn es erfolgreich ist, immer noch ein Fehlschlag, weil wozu?
Ja, genau. Wozu? Und es ist auch keine große Leistung. Wie gesagt, kommen wir nachher nochmal drauf. Spektakulärer Wiederentritt der Falcon 9. Genau, SpaceX hat auch was gemacht. Beziehungsweise ein was nicht gemacht, nämlich Starship ist nicht gestartet. War für gestern Abend angesagt.
When hop, not gesagt, hop.
Ja, not hop. Nicht gehopst, kommt hoffentlich heute Abend. Können wir noch nicht viel zu sagen, ob sie gelandet ist, ob sie explodiert ist, aber aus der Rhetorik, aus dem, was SpaceX so veröffentlicht, lässt sich entnehmen, dass man nun doch etwas ungeduldig ist, ob der Tatsache, dass bis jetzt alles explodiert ist, nachdem es irgendwie unten angekommen ist.
Okay, also langsam gibt's Torschlusspanik.
Ja, es wird langsam Zeit, dass so ein Ding mal auch wirklich landet, weil immer nur zu sagen, ja, war ein erfolgreicher Test und das war ja gar nicht vorgesehen, dass man landet und dann das Ding noch dasteht, das kann man jetzt nicht ewig so durchziehen.
Gut.
War ja schon beim letzten Mal, beim vorletzten Flug war ja das Problem, dass ein Triebwerk nicht gestartet ist. Beim letzten Flug war es so, dass Heliumblasen in den Treibstoff reingekommen sind, weil man ja jetzt Helium zum Druckausgleich benutzt hat, anstatt aufgeheiztes Methan. Und jetzt sollte es dann mal klappen. Was man auf jeden Fall sieht, ist, Raptor ist noch keine ganz ausgereifte Technik. Gibt halt immer mal so ein paar Probleme noch mit den Triebwerken. Ja, auch schon beim Flug nach oben. Und ich meine, es gibt ja gute Gründe, warum Elon Musk dann gesagt hat, hey, wir starten jetzt 3 Triebwerke auf einmal, damit auch mal eins ausfallen kann. Es ist einfach noch nicht so zuverlässig, dass man damit ein reguläres Raumschiff bauen könnte.
Verstehe. Apropos explodiert beim Wiedereintritt, um mal hier so eine sehr wackelige Überleitung hinzukriegen.
Ist okay.
Die eine Falcon 9 Oberstufe wurde oder konnte nicht deorbitet werden und hat das dann einfach selbstständig gemacht. Und das sehr spektakulär über Amerika mit einem großen Feuerwerk, obwohl noch gar nicht 4. Juli ist. Sah dann doch sehr interessant aus.
Ja, ja, halt wie sowas aussieht. Es sieht fast immer gleich aus. Es zerbricht halt und dann hat man viele Teile, die gleichzeitig in der Atmosphäre verglühen. Vor allen Dingen, weil die Teile ja dann auch immer kleiner werden und kleinere Teile verglühen schneller und verglühen dann auch ein bisschen heller und dann hat man so immer eine Phase, wo es dann ziemlich spektakulär kurz aussieht.
Ja.
Und das hat man gesehen und entsprechend gibt es jetzt, weil es halt über so der Region von Seattle, Oregon, Washington State, also im Nordwesten der USA runtergegangen ist, gibt es jetzt jede Menge Videos mit aufgeregt herumschreienden Stimmen. was man ja durchaus nachvollziehen kann.
Eckart, die Russen kommen.
Ja, so ungefähr.
Es ist auch sehr spannend, Eric Berger, den wir später nochmal erwähnen werden, der jetzt auch ein Freund der Sendung ist, würde ich behaupten, hat mir vorher gar nicht erwähnt, dass Eric Berger dein Rocket Factory Artikel gelobt hat.
Ja.
Das war als, so als Humble Brag.
Was hatte er gemeint? Ein gutes Stück Detektivarbeit.
Ja. Also Freund der Sendung Eric Berger hatte sich auf Twitter dann auch beschwert, dass SpaceX anscheinend überhaupt nicht drauf reagiert hat, als alle Journalisten mal angefragt haben, hey, war das eure Rakete, die da gerade verglüht ist? Das wusste man nur, weil man sich mit Orbit-Tracking das herleiten konnte, dass es die Oberstufe von der Falcon 9 war. Und gleichzeitig haben sie jetzt eine Stelle für einen Communications Officer ausgeschrieben, der sich auch wahrscheinlich dann in Zukunft um solche Sachen kümmern sollte, wo Eric Berger meinte, ja. Reacting to external inquiries, revolutionary.
ja, ist halt so. Ist allerdings auch ein völlig normaler Vorgang. Man darf nicht vergessen, es hat keine einzige Ariane-Rakete gegeben, die jemals, na zumindest, also Ariane ECA und Ariane 1, 2, 3, 4, da sind alle Oberstufen unkontrolliert zurückgekommen und man wusste halt nicht so genau wo, aber meistens war es halt in der Äquatorialebene, weil es startet halt so in Richtung Äquator und dann kann es nur in der Nähe vom Äquator wieder runterkommen, weil Himmelsmechanik. Und damit kommt es natürlich meistens in irgendwelchen Entwicklungsländern runter oder halt über dem Ozean, weil Pazifik ist da ziemlich breit und Atlantik ist auch ziemlich breit an der Stelle. Und dann ist es halt entweder ja so Ecuador, Venezuela, Brasilien oder halt dann drüben, was haben wir da alles? Guyana, Guinea, Nigeria und Kongo und sowas, ne? Oder Indonesien halt, ne? So, das sind die Regionen, wo Weltraumschrott meistens runterkommt. Die Leute kennen das dort schon, haben aber meistens keine Smartphones, die diese super tollen, empfindlichen Kameras haben, die es heutzutage gibt, die dann auch noch nachts richtig tolle Bilder liefern können. Entsprechend sieht man das sehr selten. Und jetzt kam es halt mal im Zentrum von der vom Software-Hipstertum der USA runter und entsprechend fallen die Reaktionen aus.
Ja, also das war schon ein schönes Himmelsschauspiel. Ich dachte erst so, irgendwie Feuerball, aber die sind meistens schneller und lauter. Von dem her war es dann sehr, also wenn ich das jetzt so gesehen hätte, würde ich mal wahrscheinlich auch heftig diskutieren, was da jetzt gerade runterkommt.
Ja, also ich habe es halt schon oft genug gesehen, es sah halt so ähnlich aus wie damals von der Mir oder von irgendwelchen anderen Dingen, die halt so runterkommen, Hayabusa 1 oder so.
Dass du dabei warst, der Doppeldecker vom Roten Baron runtergekommen bist, das ist mir klar.
Ja, gut, da gibt es ja auch Kontroversen, wie der abgeschossen wurde und welches MG da wo drauf geschossen hat.
Ich glaube, ich habe eine 90-minütige NTV-Doku allein um diesen Absturz gesehen.
Exakt, daran habe ich gerade gedacht.
So, mit der Hoffnung, dass wir jetzt ein bisschen positiver werden, gehe ich mal zum nächsten Thema über. Relativity Space baut Raketenstufe für Terran 1. Es ging ein bisschen nach Star Treks Spiegeluniversum.
Ja, ist auch so ein bisschen. Relativity Space, das sind die Leute mit dem 3D-Drucker, die die komplette Rakete so im 3D-Druckverfahren bauen wollen. Und die sind jetzt dabei, halt die erste Stufe, also das große Ding, zu drucken und zu bauen. Und sind damit auch recht weit oder sogar fertig geworden. Mindestens einen Prototypen haben sie. Scheint also zu funktionieren. Ich habe noch keine Leistungsdaten davon gesehen. Und ich glaube, die haben es auch noch nicht getestet. Ich bin da sehr gespannt. So richtig überzeugt bin ich ja davon nicht, weil letzten Endes, was die machen, ist irgendwie an jeder Stelle, wo ein kleines bisschen Metall dazukommen soll, das Metall zu schmelzen und zu sintern und dann halt da dran festzupappen, ist halt 3D-Drucker, nur halt mit Metall anstatt von Plastik. Entsprechend ist das sehr, sehr aufwendig und dauert auch sehr lange. Also die brauchen irgendwie ein paar Monate, um das Ding zu bauen, um so eine Raketenstufe zu bauen. Anderthalb Monate, zwei Monate, was in der Größenordnung. Ich finde es irgendwie immer noch so ein bisschen merkwürdig, komisch, weil andere Leute, die schweißen da einfach ein paar Bleche zusammen und dann hast du so einen Tank. Ich denke nicht, dass der 3D-Druck da die ganz große Revolution ist, aber so ein kleines bisschen denke ich doch, dass es funktionieren könnte, zumindest wenn man dann richtig große Raketen baut, weil umso größer die Raketen werden, umso größer, umso dicker können dann auch die Tankwände werden und dann könnte das im 3D-Druck auch etwas besser umsetzbar werden. Also da sind dann Abweichungen nicht mehr ganz so wichtig und dann sollte es auch im Vergleich nicht viel langsamer werden. Man darf gespannt sein. Ich finde es zurzeit irgendwie immer noch ein bisschen merkwürdig, die Technik, ob man jetzt wirklich den Tank 3D drucken muss. Bei den Triebwerken ist das inzwischen zum Standardverfahren geworden. Wie gesagt, beim Tank, ich glaube nicht, dass das beim Leichtbau der Weisheit allerletzter Schluss ist, aber ich lasse mich da überzeugen. Das ist auch ganz neu, dass ich sage, naja, warten wir es mal ab. Ich lasse mich zumindest überzeugen. Meine Einstellung dazu war früher etwas radikaler.
Ist das jetzt die Altersmilde bei dir?
Ja, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ich habe halt ein bisschen so drüber nachgedacht. Naja, gut, wenn die Tankwände etwas größer sind, ein paar Millimeter dick werden, naja, vielleicht. Es ist halt auch kein Stahl. Wenn man das Ganze aus Aluminium oder irgendwelche anderen Legierungen macht, dann hat man tatsächlich ein paar Millimeter Materialdicke, mit denen man arbeiten kann, ist das im 3D-Druck nicht mehr ganz so schlimm. Man hat natürlich den Nachteil, dass die Tanks, die man dann druckt, jederzeit stabil sein müssen, also in jedem beliebigen Zustand. Und SpaceX braucht das halt nicht, ne? Also die können das halt erst übereinander stapeln, die können das alles festhalten, während sie schweißen und so. Den Luxus hat der 3D-Drucker nicht so ganz, weil so richtig viele Stützstrukturen möchte man dann nicht reindrucken, die man dann noch irgendwie abmachen muss und abschleifen muss und sonst irgendwas. Ich glaube, das wäre dann schwierig, aber ich warte mal ab bei Relativity Space. Es hat natürlich einen großen Vorteil, dass die Maschine dann einfach so in der Ecke sitzt und vor sich hin druckt, auch wenn es lange braucht und viel Strom braucht. Aber es braucht dann deutlich weniger Handarbeit wahrscheinlich. Die Pläne und Hoffnungen, dass man das Ganze dann auf dem Mond baut mit vor Ort gewonnenen Ressourcen, da habe ich doch sehr große Zweifel dran. Alleine schon, weil die Raffinerien, um die Metalle zu haben, mit denen man dann, um das alles weiter zu verarbeiten, damit man dann am Ende irgendwie so ein Metallpulver hat, mit dem man dann den 3D-Drucker füttern kann, ist so weit hergeholt, dass ich das jetzt nicht kommen sehe.
Ja, und ich sag mal so, macht mal erstmal einen Schritt vorm anderen. Erstmal hier unten, dann könnt ihr euch um den Mond kümmern. Aber wir verteufeln sie nicht gleich sofort.
Ja, wie gesagt, Altersmilde.
Altersmilde. Eine Firma, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass du dich schon positiv über sie geäußert hast, ist die Firma Launcher mit einem Strich durch ein C. Deswegen weiß ich nicht, ob es Launcher oder sowas ist. Also ist einfach so eine New Space Firma, die einfach Launcher heißt und die, glaube ich, erst
mit vor besonders kreativen Namen
ihr Triebwerk getestet hat und fand das irgendwie ganz gut, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, Launcher ist eine ziemlich kleine Firma. Bis vor kurzem hatten die 10 Angestellte oder so, waren in New York ansässig. Jetzt sind sie umgezogen in eine völlig unbekannte Stadt namens Hawthorne in Kalifornien.
Was?
Von der wir noch nie gehört haben.
Ja, das ist, also was da Raumfahrt zu suchen hat, das frage ich mich auch.
Ja, Silicon Valley. Da gehen doch höchstens so irgendwie Leute, die sowas wie PayPal machen, hin. Also, tja. Also Hawthorne ist natürlich die Stadt, wo die berühmte Brauerei ist, die Raketenbier oder so herstellt. Ich glaube, da gibt es eine Brauerei in der Nähe von SpaceX.
Ja. Also für alle, die jetzt nicht wissen, worüber reden, in Hawthorne ist halt der Hauptsitz von SpaceX. Und ist das doch in Texas, oder?
Nee. Das ist wirklich Kalifornien, okay. Silicon Valley und Texas ist McGregor.
Ja, aber Elon Musk ist doch jetzt auch nach Texas gezogen, irgendwie wegen Steuern und so.
Das ist Tesla, glaube ich.
Ach so, ja, okay. Aber er auch, glaube ich, mit seinen privaten Latifundien.
Kann sein. Habe ich nicht verfolgt, habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Naja, jedenfalls, diese Firma existiert seit 2017, ist von Anfang an klein gehalten worden. Und zwar nicht von außen, sondern mit Absicht. Einfach wenig Leute, verbraucht nicht ganz so viel Gehalt. Und dann gibt man nicht ganz so viel Geld in der Entwicklung aus, weil Entwicklungszeit ist Geld. Weil einfach, du hast halt viele Leute, die alle Geld haben wollen. Und wenn du wenig Leute hast, die alle Geld haben wollen, dann gibt es nicht so viel Geld aus. Musst dir halt aussuchen, wer genau dann die Arbeit macht, damit die halt trotzdem vorankommt. Und die haben sich gute Leute ausgesucht. 2018 haben sie sich den Chefentwickler von Just Neue besorgt.
Aha.
Der ist dort jetzt Chefentwickler.
Vielleicht müssen wir mal eine Ukraine-Sonderfolge machen, weil ich glaube, die Geschichte der Ukraine in der Raumfahrt wird langläufig sehr stark unterschätzt.
Ja, ich glaube auch. Das könnte man mal ins Auge fassen. Sie haben,
ich glaube, Launcher hat auch ein Büro in der Ukraine, wo die Hälfte der Angestellten sitzt.
Genau. Ich glaube, das sind jetzt die anderen 10. und die entwickeln ein Triebwerk in der Größenordnung von 10 Tonnen Schub. Und wem jetzt irgendwie das Interview einfällt von der Rocket Factory Augsburg, das ist genau die gleiche Größenordnung. Das wollen die entwickeln. Die haben schon ein E1-Triebwerk entwickelt. Das ist ein druckgefördertes Triebwerk, was sie schon getestet haben. Kleines Ding für die Oberstufe. Und jetzt kommt halt das E2-Triebwerk. Eins davon soll die erste Testrakete antreiben und die wollen 2024 damit starten. Und das ist halt sauerstoffreiches Hauptstromtriebwerk mit Kerosin. Kerosin. Das ist halt ein ordentliches Triebwerk, wird eine kleine Rakete erstmal werden, mit nur einem Triebwerk. Da geht's mehr darum, dass man mal eine Rakete hat, die halt mal geflogen ist, so ähnlich wie die Falcon 1 Rakete, wirklich so gleiches Konzept, halt erstmal das Haupttriebwerk testen mit einem kleinen, einfachen Triebwerk als Oberstufe, damit man mal eine Rakete gebaut hat, damit man mal eine Rakete geflogen hat, damit alle Leute wissen, was damit verbunden ist. Und später möchte man das ausbauen und in der ersten Stufe, ich weiß nicht, 4, 5 Triebwerke drin haben und in der Oberstufe nochmal genauso ein Triebwerk. Und dann hat man so eine mittelgroße Rakete mit 5, 6, 700 Kilo Nutzlast in niedrigem Erdorbit. Mit halb so vielen Triebwerken hat man halb so viel Nutzlast. Also ist halt Rocket Factory Augsburg nur in glaubwürdig. Alleine schon, weil die halt wirklich echte Experten für diese Triebwerkstechnik haben und weil sie einen sehr realistischen Zeitplan haben.
Und weil sie gleich zugeben, dass sie sich alles, das Know-how auch aus der Ukraine einkaufen.
Genau. Und weil sie 2017 angefangen haben, mit dem gleichen Plan und nicht irgendwann zwischendurch die Pferde gewechselt haben, so mittendrin.
Mhm.
Also wie gesagt, die sind halt, es ist eine kleine Firma, sicherlich sehr kosteneffizient und haben ein Kostenziel, wo sie sagen, unter 10 Millionen Dollar pro Start. Was ein bisschen billiger ist als das, was heutzutage Standard ist für die Größenordnung. Und,
aber keine 3 Millionen.
Keine 3 Millionen, genau. Es ist halt 3,5 Millionen wegen Wechselkurs und so.
Mhm.
Aber weil es sind ja 3 Millionen Euro bei Rocket Factory.
Mhm.
Aber naja.
To be fair.
ist halt realistisch. Es ist halt einfach nur eine realistische Angabe. Preisvorstellung ist realistisch, Technik ist realistisch. Die haben die Leute, die das können. Was soll man dazu sagen? 3D-Druck wird unterstützt von irgendeiner GmbH, irgendeine deutsche Firma, die da mithilft, dass nach dem Druck auch alles Pulver, was zu viel war, auch gut rausrieseln kann und so. Ich habe keine Ahnung, wie das im Einzelnen funktioniert und welche Firma da was anbietet.
Mhm,
aber die haben da so ein nettes Video gezeigt, wie die das fertig gedruckte Triebwerk praktisch rausholen und dann so langsam aber sicher von dem von diesem Granulat befreien, aus dem das Ganze ja zusammengesintert wird.
Und dazu spielt Leise rieselt der Schnee.
So ungefähr.
Ja, sehr spannend.
Ja, nee, also die Firma ist durchaus interessant. Halt, wie gesagt, haben sich halt einen Zeitrahmen von 10 Jahren gesetzt, was eine Größenordnung ist, die sehr realistisch ist. Und es ist eine sehr kleine Firma, die dann sicherlich sehr geldeffizient arbeitet.
Also, Launcher, Frank Stern, Seal of Approval.
Ja.
Fürs Erste,
mit Vorbehalt. Zumindest, wenn ich fürs Erste, ich habe da tatsächlich bis jetzt sehr wenig Negatives zugehört. Das sieht tatsächlich sehr realistisch aus. Im Vergleich zu anderen Kandidaten, die wir auch schon gesehen hatten, sowas wie Vector Aerospace, wie Vector Space oder sowas. Ja, das waren die mit dem suborbitalen Flug in den Dschungel, wobei suborbital irgendwie 1 Kilometer Höhe war und der Dschungel war einfach die Holzplantage neben dem irgendwie hier in Wallops oder so in Virginia.
Okay. Ja, okay, gut. Naja, reden wir nicht weiter drüber. Dann kommen wir mal zu was ganz anderem, nämlich Kari aus Südkorea.
Kari ist die südkoreanische Weltraumbehörde, Raumfahrtbehörde. Also so die südkoreanische NASA oder ESA oder sowas. Und wer sich erinnert, wir hatten sicherlich auch schon drüber gesprochen, Südkorea und Nordkorea hatten sich ja mal vor einigen Jahren ein Rennen in den Weltraum geliefert, wo die Nordkoreaner am Ende erfolgreich waren, weil die Südkoreaner es nicht hingekriegt haben, eine Rakete in den Weltraum zu bringen, obwohl die erste Stufe komplett von Russland kam und immer funktioniert hat und die Oberstufe einfach bloß irgendwie eine Feststoffrakete war, die sie vom Militär adaptiert hatten und gehofft hatten, dass sie mit relativ wenig Aufwand damit eine Rakete haben, die sie mal eben so nebenbei in Orbit bringen können und festgestellt haben, dass es doch ein bisschen schwieriger war und die Nordkoreaner am Ende schneller waren. Und haben dann gesagt, na gut, wir sollten mal nach der KSLV-1, die dann irgendwann tatsächlich erfolgreich geflogen ist, noch eine KSLV-2 entwickeln und haben das dann komplett neu angefangen und Kerosintriebwerk entwickelt, so Größenordnung Merlin 1C Triebwerk, also die ersten Merlin-Triebwerke, mit denen die Falcon 9 angetrieben wurde. Und ein bisschen weniger effizient als das. Es scheint keine übermäßig effiziente Technik zu sein, die dort verwenden, aber sie scheint zu funktionieren. Und sie haben jetzt die erste Stufe davon mit 4 Triebwerken davon getestet, also zumindest auf den Teststand gehabt, halt mit 4 Triebwerken alle gleichzeitig, was ja ein wichtiger Schritt ist. Und ich wollte darauf mal hinweisen. Also Südkorea ist dabei und ich glaube, die wollen dieses Jahr noch starten. So Richtung November in der Größenordnung. Und die entwickeln daran seit, ich glaube, 2014 oder so. An dem Triebwerk.
Alles klar. Ja, also klingt auch sehr spannend. Und auch für ein kleiner, oder wie groß, wie mit was kann man das vergleichen?
Ich glaube, Vega-Rakete, was in der Größenordnung. Obwohl es von der Technik her ein bisschen größer sein sollte, aber ich glaube, die sind nicht sehr masseneffizient. Da fehlt noch ein bisschen das Know-how in der Raumfahrt, glaube ich. Ist ja auch okay. Ich meine, irgendwo muss man anfangen. Weil ganz offensichtlich hatte Südkorea doch sehr wenig Erfahrung mit Raumfahrt gesammelt in Anbetracht der Probleme, die sie mit ihrer KSLV-1 hatten.
Verstehe.
Weil, also wie gesagt, die erste Stufe war halt im Wesentlichen eine Angara-1-Rakete mit einem Triebwerk, das ein bisschen weniger Schub hatte, wo die Russen halt praktisch ihre Angara-Rakete schon mal getestet haben und den Test bezahlt bekommen haben. Und die haben halt wirklich nur eine Feststoffrakete obendrauf gebaut, was ansonsten vom Militär benutzt worden wäre, wo dann obendrauf noch ein Satellit drauf war, anstatt vom Sprengkopf und mehr nicht.
Also dann hoffen wir mal, dass die jetzt mehr Glück haben mit ihrer Rakete, als sie bisher hatten. Also machen wir weiter mit dem Schiff.
Jo, das Schiff, der Vulkan, das Buch.
Ja, ihr habt alle wahrscheinlich von dem Schiff gehört, was in diesem Suezkanal festhängt. ziemlich spektakulär. Oh Gott,
jetzt erinnere ich mich an das Video von Tom Scott. Dieses Video, wo dieses Gesicht und so, du erinnerst dich.
Ja, ja. Und was hat das mit Raumfahrt zu tun, fragt ihr euch jetzt sicherlich. Und
half of my face.
Willst du jetzt weitermachen? Oder?
Warte, ganz kurz. Ich bin, das ist ein gutes Video. Es ist ein sehr gutes Video. Ja, yeah. I would like to apologize on behalf of my face. Oh Gott, was für ein Spruch. So, jetzt können wir weitermachen.
Gut. Genau, ihr fragt euch sicherlich, was hat das mit Raumfahrt zu tun, und turns out ziemlich viel, weil jede Erdbeobachtungsfirma, die was auf sich hält, fängt jetzt an, dieses Schiff vom Weltraum aus zu fotografieren. Es bietet sich natürlich auch an, weil es ist groß genug, dass es auf Satelliten gut aussieht, aber auch klein genug, so dass man immer wieder erstaunt ist, dass man das mittlerweile aus dem Weltraum so nah und in dieser Auflösung fotografieren kann. Und man vergisst immer wieder, dass es ja mittlerweile schon Erdbeobachtung Satelliten gibt, die auf bis 15 Zentimeter pro Pixel runtergehen können.
Und naja, was, die kommerziellen kommen so auf einen halben Meter.
Ja, aber es, hier die einen, die hatten schon.
Es geht schon besser, ja.
Ja, 50 Zentimeter, besser, und, besser, aber ja. Sie können auf 15 Zentimeter, wahrscheinlich muss man dafür richtig viel Geld zahlen. Und es ist mittlerweile, ich habe so das Gefühl, dieses Schiff wird zum Testfoto für alle Erdbeobachtungssatelliten. Man könnte das vergleichen mit dem Stanford Bunny oder dem, wie der Utah Teapot, meintest du, aus der, ja, aus der Computergrafik. Weil man natürlich an diesem Objekt sehr gut vergleichen kann, was jede Firma leisten kann, weil man das, weil es ein Objekt ist, was alle gleichzeitig fotografieren.
Ja, also ist halt. Ihr kennt die Memes alle. Es ist schön. Es gab irgendwo einen Artikel, wo es einfach nur hieß, the ship is glorious. Es ist sehr schön. Irgendwie es ist natürlich ein riesengroßes Desaster für die Weltwirtschaft. Aber der Kontrast eines gerade mal 400 Meter langen Schiffs und eines kleinen Baggers, der versucht, das Ganze frei zu baggern, was natürlich jetzt nicht mehr das Einzige sein wird. Man hat ein Schiff hingeschickt, das große Mengen an Sand spülen kann, so ähnlich wie das halt auch bei uns so vor den Stränden gemacht wird. Das wird schon irgendwie jetzt klappen. Es ist halt einfach toll. Man sieht, was die Erdbeobachtungssatelliten machen können. Das GPS hat wohl nicht viel genützt, was unter anderem daran liegt, dass wohl die Schiffe von Lotsen gesteuert werden. Es soll wohl auch einen Sandsturm gegeben haben. Mhm. Und
wenig Sicht, Sandsturm, viele Böen.
Angeblich Stromausfall auf dem Schiff und so. Ist so ganz klar ist es nicht, was es war. Wobei das GPS geholfen hat, ist den Kurs des Schiffs zu verfolgen, bevor es dorthin gefahren ist. Und da hat es drei Schleifen gefahren, die doch sehr die Form eines männlichen Geschlechtsteils hatten.
Beziehungsweise eines
Leuten
Penis.
Aufgefallen ist. Ja, was vielen Leuten aufgefallen ist. Ob das, wie absichtlich das nun ist oder ob das reiner Zufall ist, das wird man abwarten müssen, was dann die Konsequenzen davon sind. Es gab Beschwerden, dass die Lotsen auf dem Suezkanal überbezahlt und untermotiviert sind, um es mal vorsichtig zu sagen, auch nicht gerade überqualifiziert. Müssen aber halt an Bord sein und müssen im Prinzip auch das Schiff steuern. Natürlich hat gleichzeitig der Kapitän die Verantwortung für das Schiff und so. Alles sehr, sehr schwierig. Aber es ist halt schiefgegangen. Es steht jetzt quer da. Alle Satelliten machen Bilder davon.
Ja. Und man hofft jetzt, dass man es mit Hilfe der Gezeiten wieder ausbuddeln kann, habe ich jetzt heute gelesen.
Naja, wenn man genügend Sand weggespült hat, weil es sieht zwar von oben so aus, als wäre der Suezkanal eine Fahrrinne, aber tatsächlich ist es so, dass irgendwie zwei Drittel davon ausgepackert sind und ein Drittel davon ist ziemlich flach. Und da, wo das Schiff vorne ist, der Bug, da ist flach. Und ja. So heißen, das Schiff steckt irgendwie auf einer Länge von 100 Metern oder so im Schlick. Was dann schwierig ist. Ja, also Containerschiffe sind eine sehr faszinierende Sache. Da passen 20.000 TEU drauf, 20-Foot Equivalent Units. Also de facto ist es halt so, dass die Dinger alle so, ich glaube, 46-Fuß-Container oben drauf haben. Aber ein 46-Fuß-Container ist so groß wie zwei 20-Fuß-Container und der 20-Fuß-Container ist die Standardgröße für Container halt, was sich im nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwann so eingebürgert hat als Standardcontainer. Mhm. Weil das US-Militär das einfach, das US-Militär braucht irgendwie einen Standard, um Zeug von A nach B zu bringen. Und da sind sie gelandet.
Ja, hat das war doch
absoluten Revolution.
Da gab es, glaube ich, auch mal eine Folge zu hier 99% Invisible.
Mit Sicherheit.
Zu diesem Standard-Shipping-Container. Und ja. Dass natürlich alle Schiffe genau auf diese Kanäle auch ausgelegt sind. Also auch, wenn man sich beim Panama-Kanal wird das noch ein bisschen klarer, dass die wirklich da mit zentimetermäßigem Abstand durch diesen Kanal durchfahren, weil die Schiffe genau so groß sind, dass sie gerade noch durch die drei großen Kanäle passen weltweit.
Ja.
Panama-Kanal. Was war das? Panama-Kanal, Suez-Kanal und hier in Südostasien.
Bosporus.
Nee.
Bosporus noch oder die Malaga, die Straße von Malaga.
Der Bosporus ist ja breit, da können ja mehrere Schiffe nebeneinander. Es geht ja, hier.
Straße von Malaga, aber ja. Auch.
Ja, gut. Aber ich glaube, hauptsächlich ist der Panama. Ich glaube, der Panama-Kanal ist, glaube ich, da der engste. Also da müssen alle
Panama,
Schiffe,
ja. Ja, alle Schiffe durchpassen. Da gibt es die Definition des Panamax, des größten Schiffes, das halt da noch durchpasst.
Mhm.
Gibt auch irgendwie Post-Panamax oder so.
Die dann nicht mal durchpassen.
Ja. Nee, die wollen den Kanal ein Stück größer bauen.
Okay, gut.
Ja, und das sind halt wahnsinnig große Schiffe, also so 200.000 Tonnen schwer, 20.000 20-Foot Equivalent Units, was schon eine Ansage ist. Ich hatte mal so ausgerechnet, also wenn du die ganzen Container auf den Zug verlagern willst, weil die Bahn hatte ja, hier Deutsche Bahn Cargo hatte ja so irgendwie einen Tweet, so Werbetweet gemacht und gesagt, ja hier, da steht irgendwo ganz klein und da haben sie da reingefotoshoppt, Verkehr gehört auf die Schiene. Und da habe ich mal gesagt, ja, also wenn du alle Container, die da drauf sind, auf die Schiene bringst, dann hast du einen Zug, der ist so knapp 150 Kilometer lang. Viel Spaß. Es ist halt, es ist Wahnsinn, was man mit diesen Schiffen machen kann. Und im Vergleich zu dem, was sie transportieren, verbrauchen sie natürlich auch so gut wie gar keinen Treibstoff. Der Treibstoffbedarf ist, es ist wirklich so irgendwie, der Energiebedarf für den Transport quer über den Ozean entspricht ungefähr dem, den du auch brauchst, um das dann vom Hafen nach wo auch immer hinzubringen. Diese großen Schiffe verbrauchen echt extrem wenig Energie für die Masse, die sie einfach transportieren können. Und umso größer die Dinger werden, umso weniger Energie verbrauchen sie. Also die richtig großen Dinger sind tatsächlich sehr umweltfreundlich, was den Energieverbrauch angeht. Ja klar, teilweise verbrennen die so schwefelhaltiges Zeug und so, das ist dann nicht mehr so toll. Es ist dann halt eine lokale Umweltpest. Ich glaube, ist aber heutzutage auch langsam verboten, das zu machen. Also lokal ist das natürlich schon irgendwie ein Emissionsproblem, aber halt wirklich bloß dann sehr lokal. Global gesehen ist das, ist so ein großes Schiff sehr viel besser als viele kleine.
Ja, da gibt es auch so Rechnungen, was man, wenn man sich überlegt, irgendwie ist es besser, den Wein aus Kanada zu beziehen oder aus Baden-Württemberg, und dann schaut man sich an, okay, wie viel CO2 verbraucht es, ein Schiff mit Wein vollzuladen und über den Ozean zu schippern, und wie viel verbraucht es, ein LKW hochzuschieben. Ich weiß nicht mal ganz genau die Zahlen, aber ich glaube, irgendwie kommt es darauf, tatsächlich kann es Situationen geben, unter denen es besser ist, etwas über den Atlantik kommen zu lassen, als aus Baden-Württemberg oder sowas in die Richtung oder aus Italien oder so. Das fand ich eine ganz spannende Rechnung.
Ja, der Zeitverzug ist natürlich sehr viel größer.
Das stimmt, ja.
Also das ist, die Zeit, die machst du so schnell nicht wett, aber Ja, der Energieverbrauch von diesem Welthandel ist tatsächlich unglaublich gering.
Ja, ja.
Auch wenn man das nicht wirklich glauben möchte, aber es ist tatsächlich ziemlich klein.
Ja.
In Anbetracht der Mengen, die da transportiert werden.
Ja, und aber was nicht klein ist, ist die Menge an Fracht. Ich habe jetzt schon gehört, dass die Chip-Hersteller jetzt unter Zugzwang kommen, weil irgendwie vor allem Ever Given irgendwie in den meisten Containern sind irgendwelche Chips drin für Grafikkarten und und beim Schiff dahinter auch. Und irgendwie zusammen mit diesen Stromausfällen in Texas und Bränden und alles, also irgendwie die weltweite Chip-Produktion gerät gerade ziemlich unter Druck wegen allerlei möglicher Sachen, die hätten schieflaufen können, die niemand voraussieht, wie ein Schiff blockiert den Suezkanal für mehrere Tage.
Ja, das größte Problem ist tatsächlich Bitcoin. Was das angeht, was die Grafikkarten angeht, da ist tatsächlich so Bitcoin die Ursache schlechthin, weil das wird halt meistens mit so Grafikkarten gemacht, weil die Chips das sehr gut können. Und entsprechend gibt es eine Knappheit. Tja. Okay, das Schiff ist damit abgehakt. Was man auch aus dem Weltraum sehen kann, ist der Vulkan.
Der Vulkan, der wesentlich weniger unanständig war und einfach nur so vor sich hin brodelt, ohne jemanden groß zu stören, außer die Leute, die aktiv zu ihm hinpilgern und ihm Würstchen opfern, habe ich gesehen.
Ja, Würstchen und ich weiß gar nicht, ob das bei dem Vulkan war oder ob das in Italien war. Ich glaube, es war bei dem Vulkan, wo jemand sein Espresso da gemacht hat.
Ich glaube, das klingt eher nach Italien.
Kann aber auch ein Italiener gewesen sein, der dort war.
Vulkantourismus. Es gab auch sehr schöne Fotos nachts, wo man die leuchtende Taschenlampenkolonie oder Prozession hin zum Vulkan gesehen hat. Also man muss ja da auch, glaube ich, mehrere Stunden hinwandern, bevor man überhaupt ihn sieht.
Je nachdem, von wo aus man startet, ja.
Ja, also natürlich von Vorteil, weil er bedroht keine bewohnten Regionen. Aber da hat sich jetzt ein kleiner Tourismuszweig aufgetan.
Ja. Ist ein paar Stunden von einige Kilometer von Grindavík entfernt, was an der, also das Ganze ist auf der Reykjanes-Halbinsel, was die rauchende Halbinsel ist oder so, und ganz daneben ist auch Reykjavík, nördlich davon, so da, wo die Halbinsel zur Insel wird, zur Halbinsel wird, so an der Stecke, an der Ecke ist halt diese Bucht, wo Reykjavík gebaut wurde, die rauchende Bucht Reykjavík. Und nach den Reykjanes ist benannt, was sicherlich heißt, sowas wie rauchende Berge oder irgendwas in der Größenordnung. Tatsächlich aber seit irgendwie 700 oder 800 Jahren der erste Vulkan, der dort ausbricht, ist natürlich trotzdem heiß, die Gegend. Da gibt es auch jede Menge geothermische Kraftwerke, die ziemlich viel Strom erzeugen können. Allerdings hat man festgestellt, so viel ist es am Ende doch nicht, weil Geothermie und Nachhaltigkeit ist so eine Sache. Also man denkt immer, ach ja, es ist doch heiß und das sind doch Steine und da ist doch jede Menge Lava, die hochkommt, und Vulkanismus, das sind doch unendliche Energiemengen. Und
hat man über Kohle auch mal gedacht, ne?
Ja, wenn man es ausrechnet, es ist nicht so viel. Also ganz Island hat ein geothermisches Potenzial, was so 1 bis 2 Atomkraftwerken entspricht, mir nicht. Also 1 bis 2 Gigawatt. Nö, so allgemein dauerhaft.
Okay.
Also dauerhaft kannst du in Island so 1 bis 2 Gigawatt Strom erzeugen mit Geothermie.
Was ja wahrscheinlich für Island, also ich vermute mal, 2 Atomkraftwerke würden für Island ausreichen, oder?
Island hat so viel Einwohner wie Bielefeld.
Okay, da reicht auch wahrscheinlich ein 1/2 Atomkraftwerk.
Wenn du wissen willst, wo Bielefeld liegt, das
auf ist Island.
Ja, da ist ein Dimensionsportal, das geht direkt nach Island. Das ist so die Größenordnung. Also für Island reicht das vollkommen, aber also unter Island kommen insgesamt ungefähr 30 Gigawatt Wärme raus, und die Hälfte davon geht einfach durch Wärmeleitung verloren, weil du kannst jetzt nicht ganz Island mit unterirdischen Wassernetz durchziehen, um das letzte bisschen Wärme da rauszuholen, sondern ein bisschen was geht einfach in Richtung Oberfläche verloren, ob du willst oder nicht. Vom Rest, die Hälfte geht durch Vulkanismus drauf, weil ja so eine Vulkane, wenn die irgendwie ausbrechen, dann geht halt Wärme verloren. Und vom Rest geht irgendwie nochmal ein Gigawatt verloren, weil einfach die Wärme unter Gletschern verloren geht und dann irgendwelche Gletscher aufschmelzen und dann Gletscherläufe verursachen, sogenannte Jökulhlaups. Und dann hast du halt irgendwie so 7 Gigawatt Wärmeenergie übrig, die du dann auch für Stromerzeugung benutzen kannst. Und weil die Temperaturen jetzt nicht perfekt sind, hat man dann meistens so Effizienzen von, naja, wenn du Glück hast, bisschen mehr als 20%, dann kommen halt so, also irgendwas so von paar 10 bis paar 20%. Und dann hast du halt entsprechend so 1 bis 2 Gigawatt Strom, die übrig bleiben. Und ja, das kann dann so eine super Lage, also wie Vulkaninsel Island, halt bieten und viel mehr nicht. Und alles andere ist dann nicht mehr nachhaltig.
Und was hat das jetzt mit Raumfahrt zu tun?
Man kann es vom Orbit aus sehen. Und A und B ist in einem der Kommentare wurde es erwähnt.
Ja, stimmt, genau. Das waren ja die Hörer waren schuld.
Die Hörer waren schuld, deswegen habe ich mich jetzt hier noch ergießen können, so wie der Vulkan seine Lava ergossen hat. Ich konnte nicht an mir halten. Wenn man so einen handlichen Vulkan vor der Tür hat, kann man damit natürlich auch kochen. Und das passende Rezept dazu, das gibt's dann in den Links zur Sendung, weil in Hawaii gibt's ein Hotel, das auf seiner sehr alten Webseite von 2001 oder so ein Rezept für ein Lava Chicken hat. Wenn man mal so vor einem Vulkan steht, der flüssige Lava ausspuckt und man hat ein Hähnchen, das man gerne braten möchte, dann steht da drin, wie man das anzustellen hat. Bitte vorsichtig. Und den Spaten kann man dann nicht mehr wiederverwenden, den man braucht, um die Lava zu holen. Das Rezept ist irgendwie, dass das Hähnchen in 8 Bananenblätter einwickeln und gut zumachen und die Bananenblätter, die schützen das halt ein bisschen vor der Lava und wenn man dann eine Schaufel voll flüssigen Magma da drüber gießt, ist es nach einer Dreiviertelstunde durch. Ist dann auch nicht mehr ganz so heiß.
Aber jetzt kommen wir mal wirklich wieder zur Raumfahrt, nämlich zu einer Buchbesprechung. Wir hatten es ja angesprochen, Freund der Sendung, Eric Berger, es klingt immer ein bisschen wie Burger, aber er heißt ja Berger, also Eric Bergmann, hat ein Buch über die Beginne von SpaceX geschrieben, heißt Lift Off und Frank, du hast es für diese Sendung gelesen. Jetzt bin ich in so einen Moderatoren-Drift reingekommen, Entschuldigung. Also Frank, du hast das Buch gelesen.
Ja, und was da drin steht, ist ein Rezept für ein türkisches Gulasch.
Was?
Unter anderem. Tatsächlich, weil einer der Angestellten von SpaceX hatte wohl während der Zeit auf Kwajalein, auf dem Kwajalein-Atoll, einen tollen türkischen Gulasch gekocht, an dem sich dann alle laben konnten, weil das war keine tolle Zeit dort. Also schon irgendwie toll, aber von den Umweltbedingungen her halt doch schwierig, weil weit ab von aller Zivilisation und so. Nur um bei den Rezepten zu bleiben. Worum es eigentlich geht, ist natürlich das Rezept, wie man eine Rakete baut und nicht, wie man einen türkischen Gulasch kocht. Und das hat Eric Berger sehr gut gemacht, weil es geht dort halt um die ersten Jahre von SpaceX und es geht sehr wenig um Elon Musk. Sehr viel weniger, als was so üblicherweise der Fall wäre. Man hat so ein wenig das Gefühl, dass Elon Musk das ein wenig sauer aufgestoßen ist. Er meinte, naja, ich würde es so nicht erzählen, aber sicherlich wert gelesen zu werden. Und
das ist ja schon mal eine gute Aussage. Da kann man sich mal schon denken, kein PR für SpaceX, was hier stattfindet.
Naja, doch. Also es ist schon, es ist insgesamt positiv.
Jetzt muss er nicht das eine das andere ausschließen.
Ja, also man kriegt halt wirklich die frühe Geschichte mit, wie die einzelnen Leute zu SpaceX gekommen sind. Er hat Interviews gemacht mit 12 Leuten und halt beschreibt halt, wie die dahin gekommen sind. Eine ganze Reihe kam von einer Start-up-Firma, die damals eine kleine Rakete bauen wollte, eine Höhenforschungsrakete, die halt in den Weltraum fliegen sollte, also 100 Kilometer. Und wer kam da alles? Also Gwynne Shotwell war dort schon die Verkäuferin, die hat dafür gesorgt, dass die irgendwie ihren Umsatz verdreifacht oder verzehnfacht hatten. Wer war denn das noch alles? Es waren noch ein paar wichtige Leute. Und ich komme gerade nicht drauf. Hans Königmann, genau. Hans Königmann war dort auch beschäftigt, daher kam der. Und noch jemand, dessen Namen mir jetzt nicht einfällt. Wie gesagt, also Hans Königmann und Gwynne Shotwell und natürlich Elon Musk, das sind so die bekannten Leute. Tom Müller natürlich auch noch. Tom Müller kam natürlich nicht von dort, sondern der ist mit Elon Musk bekannt geworden, weil er in seiner Freizeit eine Rakete gebaut hat und so eine Referenz gekriegt hat. Und dann ist Elon Musk irgendwann mal bei dem aufgeschlagen und hat halt gefragt, hey, hast du nicht Lust, ein größeres Triebwerk zu bauen als das? Das wurde dann halt das Merlin-Triebwerk. Wobei er natürlich Chefentwickler schon davor war bei TWA? Nee, TWA war die Fluglinie. TR, genau. Das TR-106 hat er entwickelt. TRW, mein Gott. Tom Müller hat natürlich schon ein viel größeres Triebwerk gebaut, das TR-106 bei seiner Arbeit als Chefentwickler für TRW. Man kriegt halt so die ganze Biografie von ihm. Ich glaube, er war, er kommt irgendwie von weit auf dem Land und war Holzfäller und wollte halt nicht das Holzfäller-Business da übernehmen und ist dann halt in die große weite Welt gezogen und ist halt Raketenentwickler geworden, was man halt so tut, wenn man die Nase voll hat vom Holzhacken und so. Jedenfalls jede Menge spannende Geschichten, auch von der Entwicklung des Merlin-Triebwerks jeweils ein Kapitel für die ersten vier Startversuche der Falcon 1-Rakete. Wie es dazu gekommen ist, dass die überhaupt irgendwie im Pazifik auf dem Atoll gelandet sind, anstatt in Vandenberg zu starten, was es ursprünglich immer hieß. Das Problem war einfach, dass 2005 die allerletzte Titan IV-Rakete gestartet ist, was eine tolle Rakete ist. Also sie ist wirtschaftlich gesehen ein völliger Wahnsinn, aber ich finde, die sieht immer aus wie ein muskelbepackter Bodybuilder. Irgendwie erinnert mich die Rakete daran. Irgendwie zu groß, um zu laufen. Ich finde die toll. Einfach so als Bild. Jedenfalls, die stand halt da und die wurde natürlich nur noch von der Air Force benutzt, um irgendwelche Spionagesatelliten zu starten. Und die stand halt auf dem Pad und es hieß halt, ja, also bis diese Rakete nicht gestartet ist, wo ein Satellit drauf ist, der weit mehr als 1 Milliarde wert ist, startet ihr eure kleine Rakete nicht, weil wer seid ihr überhaupt, ihr kleinen Wichte da, ne? dann ist halt die Entscheidung gefallen, dass man anstatt zu warten, bis es da mal weitergeht, es schneller ist, die Air Force zu fragen, ey, habt ihr nicht noch irgendwo eine Air Force Station draußen im Pazifik oder so? Die hatten da tatsächlich irgendwie Anfragen gestellt und sind da hingekommen. Haben eine ganze Menge Unterstützung auch vom Militär bekommen, um überhaupt die Logistik zu regeln und so allgemein halt. Eine ganze Menge Transportleistungen sind da auch kostenlos mehr oder weniger gemacht worden. Aber dann saßen sie halt trotzdem irgendwie auf so einer kleinen Insel und mussten dann halt erstmal so eine Startrampe innerhalb von ein paar Monaten mal eben so aufbauen. Und das ist dann halt so ähnlich gelaufen wie in Fly Rocket Fly, falls jemand, also alle, die den Film gesehen haben, da hat man halt, das war damals diese OTRAG-Geschichte, wo man mitten in Afrika halt so eine Startrampe gebaut hat Und so ein bisschen so ähnlich lief das auch dort. Die Annehmlichkeiten waren ähnlich schlecht. Also man hatte noch nicht mal eine ordentliche Dusche gehabt. Es ist halt am Äquator tropisches Klima, mitten im Meer natürlich die ganze Zeit feucht und heiß. Und es reicht nicht, dort irgendwie Sonnenschutz aufzutragen und T-Shirt zu tragen, weil dann kriegt man den Sonnenbrand unter dem T-Shirt, wenn man unter dem T-Shirt keinen Sonnenschutz hat und so. Also sehr eindrucksvolles Buch, was das angeht, was so die Schilderungen angeht. Es war wirklich keine leichte Zeit dort. Und die Leute haben sich natürlich tatsächlich den Arsch abgearbeitet. Aber keiner von den Leuten, die er interviewt hat, haben gesagt, und sie sind jetzt Elon Musk total, nehmen das total übel, dass sie so viel gearbeitet haben, sondern die haben halt alle irgendwie so das Fazit gezogen, war die Zeit meines Lebens. Also es war so das Beste, was ich jemals getan habe. Es ist halt irgendwo so eine Balance, ne? Es war halt, wenn du wirklich was zu bieten hast, damit sich das auch lohnt, dann bist du halt auch mal eben bereit, so irgendwie einen richtig großen Teil deines Lebens da reinzukippen. Mhm. Als wir angefangen haben, den Podcast hier zu machen, da habe ich ja auch meinen Blog geschrieben und ich habe da ja genauso mein Leben reingeschmissen. Also ich habe ja 12 Stunden am Tag gearbeitet irgendwie. Also locker so meine 60, 70 Stunden die Woche habe ich da gearbeitet und ich habe deutlich weniger Geld verdient als die Leute bei SpaceX. Deswegen habe ich das auch noch ein halbes Jahr gemacht.
Ja, und jetzt machst du ja im Grunde was Ähnliches, nur besser bezahlt.
Besser bezahlt und ein bisschen weniger Arbeit insgesamt, ja.
Ja, aber wärst jetzt wahrscheinlich nicht in der Position, wenn du nicht mal ein halbes Jahr 60, 70 Stunden im Block reingekippt hättest und Florian das nicht gemerkt hätte und ja, alles andere.
Genau. Also na, Florian hat es ja schon deswegen gemerkt, weil ich Florian Freistetter, Astrodiktikum Simplex und Science Busters. Wegen den Science Busters bin ich bei Golem. Darf man nicht vergessen. Und also wir kannten uns, weil ich hatte ja in Jena Physik studiert, so 2003 bis 2007 so rum, und habe dann aufgehört, weil Probleme, Mathematik, also Differentialrechnung und so, ich stehe damit sehr auf Kriegsfuß. Das ist etwas, das ich nach wie vor sehr ärgerlich finde. Ich habe in der Schule nicht gelernt, wie man lernt. Also wie man sich einfach hinsetzt und was Neues wirklich lernt. Mhm. Ich habe dann nur das Wissen gelernt, nicht das Lernen. Schule, Kultusminister und so, ne? Bildungspolitik Deutschland.
Ja, ganz schlecht. Get me started.
Ja. Jedenfalls, da hatten wir uns kennengelernt und hatte ich den halt auf Twitter irgendwann mal angeschrieben, hey, könnte man nicht irgendwie auch so einen Science-Blog haben wie du? Und so bin ich dann halt auf die Plattform gekommen. Das war irgendwie im April 2015, gerade als ich 1 Milliarde Sekunden alt geworden bin. An dem gleichen Tag, an dem ich 1 Milliarde Sekunden alt geworden bin, weil ich das irgendwann mal ausgerechnet hatte, kam wirklich diese Diskussion zustande, hey, könnte man nicht mal so einen Blog aufmachen bei Science Blogs? Und irgendwie hatte er mir da die Zusage gegeben. Das war wirklich genau an dem Tag. Also ihm habe ich den Blog zu verdanken und weil er dann irgendwann auf diese Science Busters Tour gegangen ist, hatte er keine Zeit mehr für Golem zu schreiben und dann hatte er halt mich gefragt, ey, ich habe hier noch 2 Artikel für Golem versprochen, hättest du nicht Lust, die zu schreiben? Und so kam dann der Kontakt zustande. Dann bin ich nach Berlin gefahren und habe auf der Zugfahrt beinahe mein Portemonnaie verloren wurde mir zum Glück noch rechtzeitig zurück hinterhergetragen.
Oh no.
Ich hatte das im Zug verloren tatsächlich und der wäre jeden Moment weggefahren. Ich war sehr dankbar, dass mir das hinterhergetragen wurde. Mhm. Ich glaube, ich habe da irgendwie so 20 Euro vermisst hinterher, ist aber auch noch egal gewesen. Ich war froh, dass ich das Ding wieder hatte. Ja, ja, so und in dem Stil ist dieses Buch auch geschrieben. Hey, perfekt. Perfekt.
Ja, ja, perfekt gerettet, Überlage. Wollte ich gerade sagen.
Genau, gerade so noch gerettet. Also eine ganze Menge an Hintergrundgeschichte, wie SpaceX halt so entstanden ist. Waren spannend zu lesen. Natürlich auch, wie die Starts verlaufen sind. Dass natürlich alle Leute total niedergeschlagen waren. Also Tom Müller war nach dem ersten Start schon sehr niedergeschlagen. War das Tom Müller oder war das Königsmann? All das selber, dann wisst ihr wer. Ich weiß es tatsächlich jetzt gerade nicht mehr, wer in dem Kapitel das war. Ja klar, also der erste Start, da waren es halt alle noch ein bisschen amateurhaft. Das war dann wirklich so, dass die sich danach erst professionalisiert haben, dass es etwas ernster angegangen sind. Weil der erste Start ist ja nominell dadurch gescheitert, dass das Triebwerk Feuer gefangen hat, weil die Rakete stand halt monatelang halt auf der Insel rum, weil es halt auch zwischendurch einfach mal weg mussten, weil ging halt nicht anders so über Weihnachten und so. Und kamen so schnell, wie sie wollten, nicht wieder zurück. Und dann stand das halt ein paar Wochen da. Und es gab dann halt an der Treibstoffleitung eine Aluminiummutter, die dann weggerostet ist, beziehungsweise halt Korrosion aufwies und Schwachstellen aufwies, die dann halt kaputt gegangen sind. Was so das ist, woran der Start tatsächlich gescheitert ist. Aber stellte sich raus, sie hatten noch ein Problem mit der Oberstufe, weil ich glaube, da ist ein Ventil offen gewesen. Also heißen die Rakete ist mit einem offenen Ventil im Sauerstofftank der Oberstufe geflogen und das wäre dann beim Start der zweiten Stufe aufgefallen. Entsprechend hat das dann beim zweiten Flug waren sie dann schon sehr viel professioneller unterwegs. Hat ja auch beinahe geklappt. Zweiter Flug ist ja auch etwas gewesen, wo ich damals durch Zufall live beim Webstream dabei war, weil ich irgendwie von SpaceX gehört hatte und ein paar Monate oder ein paar Wochen davor und einfach nochmal gucken wollte, hey, hat sich da was getan? Bin auf die Webseite gegangen und da stand plötzlich ein Webcast da und irgendwie so 10-10 Minuten. Ich habe mir gesagt, na ja, gut, gucken wir mal an. Das war der zweite Flug und der hat ja so weit geklappt, dass die erste Stufe perfekt geflogen ist und die zweite Stufe dann leider außer Kontrolle geraten ist, weil der Treibstoff zu sehr geschwappt hat. Und da waren sie doch alle sehr guter Dinge und haben den dritten Start vorbereitet, wo sie dann ein neues Triebwerk auch hatten und das Triebwerk ist ja das Merlin 1C gewesen, dann nicht mehr ablativ gekühlt, sondern aktiv gekühlt und das lief halt ein bisschen länger nach als das andere Triebwerk, so heißt, lieferte noch ein bisschen länger Schub. Nicht viel Schub, aber ein kleines bisschen und das kleine bisschen Schub hat halt gereicht, um die obere um einen Auffahrunfall zu produzieren, sodass die erste Stufe mit der zweiten Stufe kollidiert ist, was bei der Stufentrennung nicht vorgesehen und auch nicht sehr gut war. Dadurch ist die Rakete abgestürzt und die Firma ist pleite gegangen, so gut wie zumindest. Aber sie hatten halt noch alle Teile gehabt, um noch eine vierte Rakete zu bauen und haben gesagt, hey, wir haben noch Geld für 8 Wochen, wir haben noch Teile für eine Rakete, wie wäre es, wenn wir nochmal schnell eine Rakete zusammenbauen und das nochmal probieren? Und dann hatten sie das Problem, dass sie nicht mehr mit dem Schiff fahren konnten, weil das hätte zu lange gedauert. Also die Schifffahrt wäre dann so lang gewesen, dass die Firma pleite gegangen wäre. Und es war dann billiger, irgendwie bei der Air Force rumzutelefonieren und die zu fragen, ey, habt ihr nicht hier irgendwie ein großes Transportflugzeug, mit dem man so eine Rakete fliegen kann, wo die reinpasst? Und sie hatten halt eine. Die haben dann nochmal 500.000 bezahlt, damit sie das machen konnten. Und dann haben sie halt die Raketenstufe damit transportiert. Und das Dumme war, die Raketenstufe war nicht dafür gebaut. Und dann hatten sie halt das Problem gehabt, wovon ich noch davor noch nie gehört hatte, dass die mit diesem Flug dann so ein Problem hatten. dass der Raketentank implodiert ist, weil also auf dem Flug nach oben war das alles kein Problem. Ne? Da hast du halt den normalen Luftdruck, außen sinkt der Luftdruck. In dem Tank hast du dann halt einen Überdruck, aber dafür ist der ja eh gebaut und dann geht die Luft da raus. Und dann hast du das Problem, wenn du wieder runterkommst. Wenn man mal irgendwie im Hochgebirge war und irgendwie auf irgendwie so hohe 1000 Meter Höhenunterschied hat und da irgendwo eine Flasche oder so hat, dann kennt man das, dann wird die vom Luftdruck unten ein bisschen zusammengequetscht. Und das ist das, was mit der Raketenstufe passiert ist. Plötzlich macht es irgendwo Pling im Frachtraum. Und meinten, also, wenn es nicht so gewesen wäre, dass die Firma sich die Flugtickets nicht mehr wirklich hätte leisten können und deswegen alle mit dieser Frachtmaschine mitgeflogen sind und die SpaceX-Leute nicht an Bord gewesen wäre, dann hätten die Piloten einfach die Fracht rausgeschmissen, um das Flugzeug nicht zu gefährden. Und stattdessen war es halt so, die hatten eine halbe Stunde Sprit noch gehabt und dann hieß es, okay, wir fliegen nochmal hoch, ihr habt 10 Minuten Zeit, irgendwas dagegen zu tun, dass uns das Ding hier nicht um die Ohren fliegt. Und dann mussten sie irgendwie versuchen, an die Rakete ranzukommen, da irgendwelche Ventile aufzumachen, und das ist mit Ach und Krach noch geklappt. Und natürlich war die Rakete jetzt trotzdem von innen her zerstört und jetzt mussten sie das Ding wieder aufbauen und das alles nur meine Geschichte. Also ja, spannendes Buch.
Ja, also es ist eine Leseempfehlung, würdest du sagen?
Ich würde sagen, es ist eine Leseempfehlung, ja. Mhm. Ich habe so ein bisschen zusammengefasst, waren jetzt auch eine Menge Spoiler dabei, das tut mir leid. aber ich meine, nicht jeder kann Englisch und ich glaube, eine deutsche Übersetzung ist zurzeit nur geplant, aber noch nicht in Arbeit.
Ja, also es ist ja wahrscheinlich auch wenn es ein SpaceX sehr bekannt ist, eher ein nischiges Thema, was wahrscheinlich nicht sofort und nicht so schnell eine deutsche Übersetzung bekommen wird.
Ja, es ist einfach noch nicht geplant gewesen. Ich glaube, auf Spanisch und Französisch haben sie schon geplant, aber kommt irgendwann.
Da sprechen ja auch dezent mehr Leute Spanisch als Deutsch.
Glaube ich. Ich habe es jetzt nicht im Kopf.
Spanisch nicht sogar nach Mandarin die meistgesprochene Sprache weltweit? Wenn man mal alle, sag ich mal, Unterformen vom Spanischen zusammennimmt?
Ja, wenn man alle Unterformen von irgendwie so Indisch, Sanskrit und so Urdu und so zusammennimmt, da ist, glaube ich, auch nochmal.
Aber ich glaube, so von Sprachen so Mandarin, Spanisch, Englisch sind so wahrscheinlich, und dann halt Sanskrit, so die meistgesprochenen Sprachen.
Ich weiß nicht Sanskrit, also irgendwie das, was von Sanskrit von dieser Ursprungssprache. Ja. Also ich habe mal daneben gesessen, wie sich ein Pakistani, ein Nepali, ein Inder und ein Bangladeschi unterhalten konnten.
Mhm, weil ihre Sprachen so nah beieinander sind.
Ja, ich war da durchaus begeistert, dass das geht. Ich meine, klar, die haben dann sicherlich auf die lokalen Dialekte und so weiter verzichtet. Vielleicht haben die auch einfach alle zusammen die gleiche Sprache dann letzten Endes, also irgend so ein Hindi-Dialekt dann halt gelernt. Hindi ist es, nicht Sanskrit, mein Gott. Ja, aber das war durchaus spannend. Wie gesagt, sehr schönes Buch, unbedingte Leseempfehlung. Und wenn man hinten steht dann nochmal so eine Kurzbiografie oder so ein Epilog zu jedem der Hauptcharaktere, was die halt sonst so noch gemacht haben. Das sind auch wirklich unbekannte Leute, die halt einfach so Mission Specialist oder sowas waren. Launch Coordinator oder was weiß ich. Da ist natürlich auch was von über Gwynne Shotwell dabei, die ja dann zum Vizepräsidenten geworden ist und Chief Operating Officer jetzt ist, glaube ich. Und die meinte halt, naja, so richtig geglaubt hat sie nicht an die Mars-Mission von SpaceX. Den Hintergrund davon ist auch eine ganze Menge dabei in dem Buch.
Mhm.
Ich bin dann so ein bisschen ins Nachdenken gekommen. Naja, so wirklich dran glauben tue ich nicht. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass der Flug auf dem Mars oder Besiedlung des Mars jetzt die Menschheit wirklich nach vorne bringen wird. Oder dass das wirklich irgendwas bringt oder dass das eine zweite Erde werden kann oder so, eine zweite Ausweichmöglichkeit oder was in der Richtung. Ich glaube, das kann so alles nichts werden. Aber irgendwie hatte ich dann so diesen Gedanken gehabt, naja, wenn ich jetzt 4000 Jahre zurück in die Vergangenheit gehe oder besser gesagt so 4500 Jahre und den ägyptischen Pharaonen sage, ey Leute, das mit den Pyramiden ist eine scheiß Idee, weil guckt euch diese Pyramiden an, die werden alle bröckeln, weil thermische Ausdehnung und so, ihr habt davon eh keine Ahnung, die werden irgendwann sehr scheiße aussehen und ihr werdet damit unzufrieden sein. Wieso also diesen Scheißaufwand machen? Und unsterblich werdet ihr sowieso nicht. Ich glaube, das würde ich nicht sagen. Und ich finde, die Pyramiden sind durchaus eine große Leistung, die zwar überhaupt nicht das gebracht haben, was irgendwer, der daran beteiligt war, gedacht hat, dass sie mal bringen sollen, aber es ist halt trotzdem eine große Leistung, auf die man schaut und sich denkt, hey, das ist eine tolle Sache. Ich würde die nicht davon abhalten. Und irgendwie so ein bisschen so ein ähnliches Gefühl habe ich, was so Marsbesiedlung angeht. Es ist schon irgendwo eine tolle Sache. Es ist überhaupt nicht das, es wird nicht das bringen, was die Leute sich davon erhoffen, aber es ist eine tolle Sache.
Ja. Ja, also das ist auch eine spannende Einstellung, dass man halt sagt, naja, vielleicht ist es nicht das Sinnvollste, aber auf dem Weg findet man vielleicht dann doch das richtige Ziel, was man eigentlich erreichen wollte.
Ja, solange wie es nicht zu viel der Menschheit einnimmt. Aber in Anbetracht dessen, dass das US-Militär jedes Jahr irgendwie, ich weiß nicht, 700 Milliarden oder 800 Milliarden Dollar oder sowas vereinnahmt heutzutage, ist auch so eine Marsbesiedelung eigentlich gar nicht so viel, so wenn man es so global sieht. Ja. Ja, also die Ausgaben des US-Militärs und Militär allgemein, aber ich meine, das ist ja schon so fast 50% der weltweiten Ausgaben oder 40% oder was das sind, muss man doch sagen, dann können wir auch den Mars besiedeln, mein Gott.
Gut, mit diesem epischen Vergleich verlassen wir euch in dieser Sendung. Und wenn alles glatt läuft, sprechen wir das nächste Mal über Van Hopp. Did it hopped?
Ja, Van Hopp ist natürlich W-E-N und dann H-O-P geschrieben. Das ist das erste Meme, das sich auf die chinesische Sprache bezieht, weil das geht natürlich zurück auf Wen Tian, die chinesische Raumsonde, die Fragen an den Himmel heißt. Und das ist halt die Frage, wann Hopps sind. Und wer jetzt an Firefly denkt, ja, tun wir auch.
Ja, dann, ach ja, nicht Firefly die Firma, ich habe immer zuerst die Rakete im Kopf, sondern Firefly die Serie.
Genau, die rechtzeitig abgebrochene Serie.
Ja, so kann man das auch sehen.
Ich sage da immer rechtzeitig abgebrochen, weil ich habe, also wenn man Battlestar Galactica, die Neuauflage, nach der zweiten Serie, nach der zweiten Staffel abgebrochen hätte, wäre es die beste die beste Sendung aller Zeiten gewesen. Die Staffel 3 und 4 haben das Ganze ins Gegenteil verkehrt. Es ist so mies geworden.
Ja. Gut, dann hoffe ich, dass wir euch unterhalten konnten die letzten 2,5 Stunden, beziehungsweise 2 Stunden. Da waren ja 1/2 Stunde Kommentare noch davor. Vielleicht schaffen wir es nächstes Mal auch wieder in eine 1/2 Stunde mit Kommentaren zu füllen. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, wenn ihr auch zu dieser Sendung euer Feedback abgebt. Gerne auch mal auf iTunes vielleicht ein paar Rezensionen da lassen. Kam jetzt länger schon keine mehr und das gibt mir einfach auch persönlich so einen kleinen Dopaminschub und das ist immer was Schönes. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und ja, noch einen schönen Folge-Podcast, falls ihr jetzt noch einen anhört.
Ja, bei mir wird es jetzt kein Podcast sein, sondern die Formel-1-Saison hat wieder angefangen. Genau. Die hören sich nicht mehr so an. Das war so die, das waren so noch die alten Autos, so mit V, was weiß ich, 10 und 8 und sonst was Motoren, die so richtig hochgedreht haben. Heutzutage haben wir ja alle Turbolader und so Zeug und das hört sich dann nicht mehr ganz so toll an. Da gibt es dann in Australien gibt's jetzt die S5000 Rennserie, was im Prinzip größtenteils ziemlich langweilige Rennen sind, aber ich mag diese Rennautos, die dort fahren. Ich weiß nicht, ich kann, wenn ich die angucke, da fange ich automatisch an zu lächeln. Es ist so cool. Es sieht aus wie irgendwelche uralten Rennautos aus den 70ern oder so. Natürlich mit so aktuellen Sicherheitsstandards und so. Klingt auch so. Ist total unvernünftig, aber das ist ja beim Rennsport eh nichts Neues.
Alles klar, dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.
Ciao.